Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Freundinnen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer Futsal-Podcast. 2x20 netto von Mr. Futsal. Wir haben Mikrofon, euer Futsal-Economist Daniel Weimer und auf der anderen Seite die kritische Stimme der Vernunft, unser Futsal-Philosoph, der Sebastian Rauch. Hallo Sebastian.
Einen wunderschönen guten Abend, Daniel, und einen wunderschönen guten Tag. Hallo an alle da draußen, die uns zuhören.
Ja. Ein wunderschönes
neues Jahr.
Neues Jahr. Ja, genau.
Frohes neues Jahr, genau. An alle und an dich auch, Daniel.
Hallo. Und ich habe festgestellt, ich wohne jetzt hier in Düsseldorf in der Region im Niederrhein. Und hier sagt man ja immer frohes neues Jahr. Und ich komme ja aus dem Osten, dann sagt man immer gesundes neues Jahr. Und aber ich stelle fest, dass, wenn man nicht darauf achtet, stellt auch niemand fest, dass man immer komplett anders grüßt. Aber ich merke das jedes Mal.
Ja, wobei, wenn du in Düsseldorf Alaaf sagst, oder Hello oder Alaaf, ne? Dann kriegst du einen auf
den, dann sofort, ja, dann.
Da ist doch Hello in Düsseldorf. Ja, aber ja, hast recht. Gesundes neues Jahr finde ich auch gut. Ne? Froh und gesund ist immer gut. Es hat ja auch was miteinander zu tun.
Ne? Alles zusammen, richtig. Ja.
Daniel.
Ei, viel passiert. Jetzt haben wir schon fast wieder vorwiegend monatlich, aber wir wollen jetzt ein bisschen wieder anziehen. Haben wir gesagt, dass wir ein bisschen regelmäßig hier reinkommen, oder?
Die Hallenfußballfolge, die wir machen wollten, die sparen wir uns. Ja. Die nehmen wir morgen auf und hauen sie nächstes Jahr raus.
Wir hauen die irgendwie in den nächsten Wochen raus, wenn es passt. Nennen die dann auch direkt Hallenmeisterschaft 24-25, weil die wird dann so gesucht.
Daniel, wir machen das folgendermaßen. Wie der MCH gerade, die haben den Slogan Hallenfußball total übernommen. Jetzt wird es auch Hallenfußball total. Ich finde, das war ja aus, ich glaube, aus, was war das? Verband Südwest, ne? Die haben nochmal den Banner gemacht.
Richtig. Find,
das ist so einfach und vielleicht auch so trocken, aber es ist so klar.
Und wie hat man das übernommen? Also wo packt ihr das jetzt hin?
Instagram, überall.
Stark. Habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich drauf achten. Finde ich mega.
Der MCA ist jetzt Hallenstadtmeister in Bielefeld geworden. Und da hat man ja Hallenfußball gespielt, also Futsal. Football Sala.
Das habe ich auch hier auf meiner Newsliste, ja, das, was Bielefeld da gemacht hat. Und ja, berichte mal so ein bisschen, also der Sieg war mega. Ich habe jetzt natürlich dann im Netz, ich konnte leider nicht auf viele Beiträge zugreifen, wusste jetzt auch nicht, wo vielleicht die Community in Social Media diskutiert über das Turnier. Aber ich habe schon ein, zwei Posts, nicht von euch, gesehen. Dann war es natürlich negativ im Sinne, ja, die Futsaler, Verschiebung und der eigentliche Gewinner der Herzen ist der Zweitplatzierte und so weiter.
Ist alles in Ordnung. Und du weißt auch, es wird immer heißer gekocht als gegessen. So. Und so war es auch. Es war ein schönes Erlebnis vor 3000 Leuten, wie die Nationalmannschaft zu spielen. Das war schön für die Jungs. 2500 Leute, die dich für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel den Torerfolg, ausbuhen. aber, und das ist das Schöne, Daniel, auch 300, 400, 500 Leute, die applaudieren. Und was wollen wir mehr, ne? Mehr passt eh nicht in unsere Hallen. Unabhängig davon, war es ein schönes Turnier. Es war einfach nur aus sportlicher Sicht überraschend einfach oder schwach seitens der Gegner. Also muss man einfach sagen. Also man hat sich mehr Gegenwehr erwartet.
Hatten ja die großen Tore?
Ja, 5 Meter. Und aber ohne Bande zum Beispiel in der Endrunde kam uns natürlich mega entgegen da beim MCH. Da hat man dann halt alle Spiele mit mindestens 4-5 Toren Unterschied gewonnen.
ist es nicht auch unfassbar leicht, mit der Picke dann da in dieses 5-Meter-Tor zu ballern?
Ja, vor Dag Niemer hat, glaube ich, der hat irgendwann so 10 Meter vorm Tor gestanden und dachte sich, ja, hat er zu mir auch gesagt, der dachte, er muss nicht mal mit Tempo schießen, der einfach nur platziert und hatte Pico oder Seite. Nein, aber unabhängig davon, es war ein schönes Turnier und die Mannschaften waren alle, also die Mannschaften, die uns begegnet sind, vor allem nach dem Spiel, immer sehr fair, auch sehr interessiert am Hallenfußball. Aber guck mal, wir wurden halt als mehr oder weniger als Profis dargestellt, aber das ist man ja bei langem nicht im Futsal. Also die Leute haben einfach noch zu wenig Informationen, dass der Futsal einfach noch auch noch Amateursport ist. Und
ich finde es ja auch viel verlogener, dass oder schizophren dieser Gegner, dass man gegen diese Futsal-Mannschaft ist, die komplett auftritt. Wenn der MCH aber nicht teilgenommen hätte, bin ich 100% sicher, und bei Memo Schöser ist das ja passiert, und ich kenne das auch noch aus der Krefelder Stadtmeisterschaft früher, da werden ja die Futsaler abgeworben für richtig Geld, Handgeld. Ja, und ich bin mir 100% sicher, alle Spieler, wir hätten auch an dem Turnier teilgenommen, halt verteilt auf verschiedene Teams, und dann wäre das völlig okay gewesen.
Natürlich, es haben ja auch nicht alle beim MCH mitgespielt, haben ja auch für ihre Fußballvereine gespielt. Auch eben wahrscheinlich wegen dem Geld, was völlig in Ordnung ist. Und es wurde auch nicht hart auf hart verboten. Man hat das mal irgendwann miteinander abgesprochen oder irgendwie unterschrieben, was auch immer. Aber wenn es hart auf hart kam, hat man gesagt, okay, dann spiel für deine Fußballmannschaft, weil wir haben ja ausreichend Spieler. So. Und dann haben wir auch im Finale zum Beispiel gegen Kadir Sentürk gespielt, ehemaliger Spieler, aber der immer noch zum Saisonstart Teil der Mannschaft war. Und dann Furkan Aas hat gespielt in der Endrunde, der jetzt halt gegen St. Pauli dann auch mal ein paar Mal geputzt hat, aber der hat dann für seinen Verein dort gespielt. Memo Schlöser hat dort auch mitgespielt, für ein Spiel leider nur, weil sie auch direkt rausgeflogen sind. Das war so ein bisschen, hast du zwei Ferraris auf dem Platz, also Furkan Aas und Memosch, aber wussten nicht, wie sie den fahren.
Okay.
Krass. Beide auf dem Platz, aber die anderen wussten nicht, zum Beispiel Memosch ordentlich zu isolieren, und alle sind auf Memosch drauf und dann haben sie nicht freigelaufen. Ne? Also, und es war in der Hinsicht, also Aggressivität war da bei den Gegnern. Aber wenn du dann, soll ich dir sagen, was der MCH gemacht hat, einfach 4-0 gespielt und die wussten nicht, was sie machen, die anderen. Du hast immer rechts, links alle frei. Also du konntest dann rechts und links in die Tiefe spielen, weil sie wussten nicht, wie sie es verteidigen. Und dann hieß es die ganze Zeit 4-0, 4-0. Und dann im Finale, kurze Anekdote, so kurze Zusammenfassung eigentlich. Das Finalspiel passt es eigentlich ganz gut zusammen. 1-0 für den MCH. Kadi im Tor jubelt oder bespricht noch was mit dem Fixo, so bei 6 Meter, und merkt gar nicht, dass die direkt nach dem Anstoß den Ball einfach ins Tor schießen. Und die Halle jubelt. 2500 Leute jubeln, 1-1. Ja, und dann kurze Ansage, 4-0 oder so. Ich weiß nicht mehr, was genau war. Und nach einer Minute steht es 4-1 später. Weil einfach, ja, die Presse hat es sogenannt Ackergäule gegen Rennpferde. Weil wenn der MCH wollte, dann hat er halt losgelegt. Aber wie gesagt, es war halt ein Hallenfußballturnier und es war cool. Und es war jetzt auch wirklich, die Gegner konnten ja auch nicht großartig sich vorbereiten. Ne? Die haben kein Jahresspiel. Man hat aber einfach den Unterschied gesehen zwischen einer Mannschaft, die ganzjährig in der Halle spielt, und Mannschaften, die halt nicht ganzjährig dort spielen.
Ich würde ja trotzdem sagen, es ist ein guter Effekt. Man hat gesehen, was Futsal kann, und die offen sind, erkennen nicht erkennen sich als Gefahr, was passiert ist, sondern erkennen, wow, warum sind die so gut?
Ja, genau.
Beschweren sie nicht darum, dass man so gut ist, sondern warum sind die so gut? Was machen die anders? Was kann ich lernen? Und da sind ja bestimmt ein paar zugekommen.
Ja, auf jeden Fall. Es gab bestimmt mindestens eine dreistellige Anzahl, die uns auch direkt angesprochen hat. Also 100 Leute haben uns sicherlich, also sei es angeschrieben oder angesprochen direkt und gefragt, weil sie und uns gratuliert einfach, weil es ein schöner Budenzauber war. Wir haben wirklich technisch super gespielt im Vergleich zu den anderen Truppen. Also halt besser. Und das ist es ja, Daniel. Und stell dir mal vor, wir gehen jetzt in diese Einsteckerhalle und wir spielen nicht gegen deren Amateurclub, sondern wir spielen für Bielefeld. Dann dreht sich das ja auch nochmal psychologisch. Weißt, dann wollen die ja auch qualitativ hochwertigen Sport sehen, und dann, das ist eben der Punkt, dann erhofft man sich natürlich, dass man auch mal eine vierstellige Zuschauerzahl hat, und zwar in der Regel. Deswegen nimmt man daran teil. Ne? Genau. Das jetzt heißt für uns da beim MCH, Seidenstickerhalle kriegen und dann Werbung machen, damit wir den Effekt haben.
Es hatten übrigens auch andere noch Hallenturniere, zum Beispiel Niederrhein-Soccer hat in das Turnier in Moers gewonnen, hat sogar im Finale gegen Matek Moers gespielt, die Landesliga ja, am Niederrhein-Futsal spielen. Niederrhein-Liga, nee, Regionalliga gegen Niederrhein-Liga, so rum. Und haben dort gewonnen. Und da habe ich aber weiter kein Feedback gesehen. Und ich weiß auch vom WSV Wuppertal, Südhöhenturnier ist ja auch in Wuppertal immer sehr beliebt mit vielen Zuschauern. Dieses Jahr keinen Sieg, letztes Jahr gewonnen, aber da war man auf jeden Fall, hat man dem Futsal-Team das mehr gegönnt, auch weil die Spieler auch jahrelang da in der Community sind. Und es war noch, ich glaube, Mönchengladbach, genau, hat auch noch früher das Futsal Mönchengladbach hat mitgemacht. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Zwischendurch habe ich gesehen, dass man weitergezogen ist in die nächste Runde. Also, das setzt sich jetzt durch in den Turnieren und das ist auch gut. Also super Sache. 3000 Zuschauer ist natürlich bombastisch. Hast du noch von anderen Stadtmeisterschaften gehört mit Futsal-Teams?
Ja, UFC Münster, wie immer, jährlich, aber wahrscheinlich nicht gewonnen, also auch selten. Dann Holzpfosten-Schwerte, die machen ja auch regelmäßig mit, aber mit ihrer Fußballmannschaft und dann noch Nils Klemms oder so mal dazu, so wie ich das verstanden habe, aber nicht mit der Futsalmannschaft. Ja, ansonsten muss ich überlegen, ob Hallenstadtmeisterschaften noch irgendwie mit Futsalvereinen, also Mönchengladbach und sowas, habe ich mal hier und da mal gehört, aber ja, aber sonst jetzt, es war es auch das erste Mal für den MCH und man hat nämlich Jugendmannschaften im Fußball, ne? Die spielen ja im Jugendfußball mit, deswegen durfte man auch und man ist ein ordentliches Mitglied des Verbandes und man hat eine Ü32, die hat man auch mittlerweile beim MCH. Also die alten MCA-Spieler spielen jetzt mit 32. Und nächstes Jahr wird der MCA auch eine Fußballmannschaft vielleicht stellen. Höhle Kreisliga.
Okay, schön. Also
ein vollwertiger Verein, absolut. Natürlich mit Spezialisierung auf Futsal. So, und dann, aber wie gesagt, was nächstes Jahr sein wird, ne, sportlich sicherlich kein großer also Mehrwert für den Verein, aber war ein cooles Turnier und schlussendlich, das bleibt hängen, es war ein schöner Ball, der gespielt wurde. Auch andere Teams haben gut gespielt, also war auch schön anzusehen. Ja, und es war einfach ein schönes Turnier insgesamt. Ja,
ja super. Dann lass uns mal zu den anderen News kommen, bevor du noch weiter die Zeit kaperst für den MCH. Du bist auch wieder, haben wir es überhaupt erwähnt, dass du jetzt schon wieder doch ein bisschen mehr involviert bist beim MCH. Ich meine, das merkt man jetzt auch, dass du ja wieder mehr dabei bist. Willst du da mehr sagen oder...
Ja, ich bin im Vorstand aktiv. Ne? Also, aber jetzt nicht irgendwie an der Seitenlinie oder sowas. Und auch ganz andere Bereiche. Eher den sozialen Bereich, weil es geht um soziale Projekte, Camps, bis hin zu Flüchtlingsbetreuung. Das macht der Verein. Ne? Das muss ich mir vorstellen.
Also, du dich nur mit so Nebenthemen zufrieden gibst.
Nein, also, na klar, meine Kapazitäten sind da, um das wahrzunehmen und dir was zu erzählen.
Spaß,
passt vieles mehr. Ja, aber es ist halt. Ich freue mich einfach dann so wieder ein bisschen mehr dabei zu sein. Ich sitze bei der Bundesliga dann unten und mache ein bisschen Musik in der Halle mal. Das ist super.
Wir sind Funktionäre, Sebastian.
Genau.
Wir sind Funktionäre.
Okay. Genau. Und das ist doch toll. Das ist doch schön.
Mega. Ich habe beim Thema Futsalfunktionär fällt mir ein, ich habe einen wirklich guten Podcast gehört die Woche. Ich habe es ja bei uns in die Gruppe gepostet. Ja. Und zwar vom OMR-Podcast, Online-Marketing. Boah, ich muss mal gucken, was nochmal steht. Ich hörte die ja oft in den OMR-Podcast. Kommt eigentlich aus dem Online-Marketing, ist ein Online-Marketing-Kanal, aber in den letzten Jahren auch generelle breite Themen, die irgendwie mit Medien in Verbindung stehen. Dann war Rettich mit dabei. Der ist jetzt Geschäftsführer der Fußballsparte, der Olli Bierhoff sozusagen. Ja, mit dann ich glaube, das ist die Geschäftsführerseite, die kaufmännische Seite zu Rudi Völler.
Ja.
Und ist ja nun erst seit ein paar Monaten, 100 Tage, schon jetzt mindestens im Amt und hat so erzählt aus seiner Sichtweise. Und für alle, wir können euch gerne den Link für den Podcast in die Shownotes packen.
Ja.
Und das war toll, richtig lang, wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden oder 1,45, wirklich richtig langer Podcast. Richtig
Daniel, Fragen. Wie wir, ist doch geil.
Ja, natürlich, genau. Und ja, scheint mir ein guter Mann zu sein. Er redet viel von intrinsisch, war beim SC Freiburg, war beim FC Augsburg, hat beide Vereine von der zweiten Drittklassigkeit in die Bundesliga geführt als Geschäftsführer. Hat also eine gute Vita, war auch beim FC St. Pauli aktiv. Also hat viel gemacht, scheint eher so wirklich aus dieser intrinsischen Sache zu sein. Sagt auch beim DFB, ja, da gibt es einen Habitus, der existiert. und der auch blockiert und der auch, dass man eben, man muss wieder mehr offen sein für Innovation und sich mehr trauen, hat er gesagt. Mal so hat er es ausgedrückt, sich mehr trauen, das muss wieder rein.
Hat er den Begriff Habitus verwendet, Daniel?
Was meinst du?
Hat er den Begriff Habitus verwendet?
Na, natürlich nicht.
Aber dann schön, dass du
wieder Podcast gewesen.
Nee, aber krass, dass du das, dass du den Begriff Habitus verwendest. Ist mir gerade aufgefallen.
Ja, durch dich, Sebastian. Wie komme ich denn sonst auf den Begriff?
Krass. Ich bin richtig. Wirklich, ich habe dich beeinflusst.
Ja, das stimmt. Bei ungefähr einer Stunde 14. Ganz interessant. Mhm. Und da dachte ich, das ist eigentlich auch was für unsere Futsal-Nationalmannschaft. Was ganz wichtig ist, was wir hier immer ansprechen. Ich habe jetzt endlich auch einen Begriff dafür. Und zwar hat er gesagt, dass ein Grundproblem der Nationalmannschaft im Fußball eine fehlende strategische Kaderplanung war. Mhm. Er meint halt klassisch aus dem Vereinsfußball heraus, müsste man ja immer jetzt schon, also nicht aufgrund der Basis des aktuellen Kaders für die Zukunft planen, sondern schauen, wer kommt denn nach? Und auch daran die Erwartungen äußern. Also man kann nicht an den Erfolgen jetzt einfach die Erwartung fortschreiben. Es ging halt gerade um 2014 und was kommt und wer kommt danach. Mhm. Sondern man muss planen, wer kommt nach. Und dann auch sagen, okay, da kommen gar nicht so viele gute Leute nach. Also können wir die Anforderungen und auch das, was die Erwartungen überhaupt nicht hochsetzen. Und das ist mir konkret unsere Diskussion eingefallen. So, wir haben ein geiles Futsaljahr unserer Futsal-Nationalmannschaft gehabt. Ohne Frage haben wir oft erklärt. Aber so, es werden auch einige Spieler gehen und es kommt nichts nach.
Ach komm, ich war doch am Wochenende beim U19-Stützpunkt-Turnier. Ich könnte dir was sagen.
Ah, okay, da kannst du mir erzählen.
Mach weiter.
Aber so, okay, sagen wir, was ich auf der Karte habe, die in den Futsalvereinen aktiv sind. Jugendspieler. Sind 1-2, Herterich kenne ich, Wu kenne ich. So, und dann wird es auch schon ganz, ganz dünn. Und das ist genau der Punkt. Aber wir rennen ja jetzt los und sagen, hey, wir wollen eigentlich zu Euro. Und da dachte ich, hey, da könnte man auch mal von dem Ansatz lernen. Und das anders reflektieren. Mhm. Fand ich spannend.
Ja, finde ich gut. Wir hatten es beim letzten Mal schon angesprochen, ne? Frage der Zukunft. Ne? Und wenn wir heute noch aufs Thema U19-Stützpunkt kommen, kann ich mal so meine Eindrücke davon geben, so gut es geht. Ja, habe auf jeden Fall für mich ein paar Thesen mitgenommen aus dem Turnier. Auf jeden Fall.
Soll ich schnell mal die News hier durchrattern, bevor wir da jetzt viel Zeit verlieren? Weil ich habe ja natürlich, weil wir jetzt 3 Wochen nicht hatten, dann kann man nämlich zu dem Jugendtrainer und zur Bundesliga kommen. Ja, weil das würde ich mehr sagen.
Bitte.
Ist ja hier. Genau, erste News, die kam vom David. Der Hinweis, wir hatten im letzten Podcast erwähnt, dass sich Frankreich für die Futsal Euro beworben hat, haben aber übersehen tatsächlich, dass eine Woche zuvor schon die Entscheidung gefallen, oder ein paar Tage vorher, am 2.12. fiel schon die Entscheidung, und zwar auf Litauen, Lettland. Aus meiner Sicht, keine Ahnung natürlich, was hinter den Konzepten gesteckt hat und wer entschieden hat, aber für mich eine Enttäuschung. Frankreich wäre doch das Ding gewesen in Frankreich, die Futsal-EM.
Ja, wenn das jetzt nicht Fristeinhaltung war als Grund, dass man nicht dabei ist, dann ist das nicht mehr als unglücklich. Sollte es aber irgendwie einen Wettkampf gegeben haben zwischen Frankreich und Litauen oder wer auch Lettland das war.
Paris, Antwerpen, ja. Baku und Tampere, Espoo in Finnland, also 2 Orte, waren noch im Rennen.
Ah, okay, die Bewerbung war also da. Das heißt, rein formal war alles vorhanden. Dieses Video ist dann einfach nur noch gekommen. Ne? Spannend. Schade, also ich glaube, so ein Frankreich als Austragsort hätte sicherlich auch nochmal ein bisschen Boom auslösen können, auch in den Nachbarländern vielleicht. Und weil es halt auch eine große Fußballnation ist. Das ist eben der Punkt. Ich denke, da hätte man auf jeden Fall, ich nenne es ja so gerne Synergiepotenzial, ne? Also man hätte vielleicht ein bisschen mehr Synergiepotenzial gehabt, wenn Frankreich das ausgerichtet hätte. Weil man dort natürlich auch ganz stark, das haben wir auch schon im Podcast besprochen, den Futsal und den Fußball zusammenfügt. Ja, Schulfußball ist Futsal. Also Fußball und Futsal hat dort schon eine starke Synergie in Frankreich. Ja, und das hätte natürlich, diese Synergie hätte natürlich wunderbar den Futsal pushen können, denke ich. In Lettland, eine kleinere Fußballnation, wird das halt ein Futsal-Event. Aber kein Fußballfest, könnte man jetzt fast schon sagen. Also Futsal-Event, aber kein Fußballfest.
So.
Genau. Ja, schade. Aber gut, vielleicht wird es trotzdem super.
Ja, natürlich. Also Glückwunsch für die. Ja, genau. Also cool. Ist aber so. Ja, genau. Also ja, nach Frankreich, wer weiß, nach Frankreich wären wir vielleicht gefahren, ne? Nach Paris, wer weiß. So eine schöne Stadt. Die Stadt der Liebe, der Futsal-Liebe gewesen.
Komm doch dazu, tatsächlich, du sagst es, da kommst du, ja, egal, komm. Weiter. Dänemark gewinnt den Nordic Cup. Da gab es ja ein Turnier mit dem Finale gegen Lettland. Also ja. 7-1, recht deutlich. Wächst da Finnland. Also legt man da jetzt auch relativ zu auf einmal in Dänemark. Weißt du, was da in Dänemark gerade passiert?
Nein, wir wissen ja auch nicht, mit was für Kadern die da angereist sind oder wie die dann da gespielt haben, aber es scheint so, dass Dänemark auf jeden Fall ein gutes Turnier gespielt hat und wir können uns erinnern, Deutschland hat zuletzt auch mal dort teilgenommen, ich glaube, es war sogar der vorige und man hat es nicht gewonnen, ja, und man hatte auch Vergleiche mit Dänemark, ich glaube, da war, wenn ich mich recht erinnere, war es ein Sieg und eine Niederlage, weil man zweimal gegeneinander gespielt, ja, spannend. Vielleicht sollte man heute mal wieder einen Test gegen Dänemark machen, um zu gucken, ob es relativ besser geworden ist bei uns. Mhm. Ja, spannend.
Dann in Brasilien gibt es einen neuen Meister. Und zwar mit einem richtig spannenden Finale. Gibt es auch YouTube-Videos, kann man auch nochmal in die Shownotes packen. Titelverteidigung, das ist kein neuer, also ist die Titelverteidigung. Atlantico gewinnt 2-1 gegen Joinville. Und 30 Sekunden vor Ende steht es noch 1-0 für Joinville. Und dann schlägt halt Futsal zu, wie Futsal ist. Ja, also dann Flying. Bis 6 Sekunden, dann das Tor, genau 30 Sekunden vor Ende fällt das 1-1.
Ja.
Und dann 6 Sekunden vor Ende das 2-1. Wahnsinn. Und vor allen Dingen, ich finde, dieses letzte Tor ist symptomatisch, der Torwart mit einer klassisch spanischen Fußballschule Fußabwehr.
Ja.
Hätte er dieses Ding gehalten.
Ja. Ein zweiter Pfosten war das, ne?
Ja.
Genau. Und da war, ja, dachte ich mir auch in dem Moment. Tatsächlich habe ich auch daran gedacht. Aber das war einfach, also ich kann es nur empfehlen, man kann es sich ja nochmal ganz anschauen. Ein hochintensives Finale, auch nicht nur von Selbstbewusstsein, sondern auch von Nervosität geprägt. Aber wer was Geiles sehen will, soll einfach auf die letzte Minute vorspulen. Weil das war wirklich, das war wieder geil. Also einfach diese, unabhängig davon, wie die Tore geschehen, einfach das die Tore und das Ding gedreht wird. Du hast einfach, Daniel, im Futsal hast du einfach regelmäßig Barcelona, also Manchester United gegen Bayern München damals in Barcelona, Champions League Finale. Da war es ja auch innerhalb von 2 Minuten gedreht. Aber das hast du im Futsal halt regelmäßig. So ist es. Ne? Also ein Torvorsprung in der letzten Minute ist überhaupt nichts. Oder 2 Tore.
Wahnsinn, ja, ist eigentlich geil.
Genau, also ein Tor auf jeden Fall, ein Torvorsprung ist 0-0 in der letzten Minute, muss man einfach sagen. Ne? Mhm. Also, cooles Ding.
Oder wie wir Fortuna, führen wir so 33 Minuten 2-1 und dann verlieren wir 7-2. Das kann auch passieren.
Ja, ich auch schon gegen den 4-1 geführt und habt in anderthalb Minuten 4-4 gespielt. Also, ihr könnt das, eine Führung
sagen. Danke. Geben. Ja, ja. Okay. MCH, Sendestadt. Sagen es wieder, Sendestadt.
Okay, Fußballleihen.
Und 4.100 Zuschauer waren in der Halle in Brasilien. Auch ein schönes, schöne Arena oder beziehungsweise auch schöne Kulisse.
Ja.
Ja, super. Schöne Kulisse auch war das Spiel Union Berlin U19, was da stattgefunden hat, weil man dort die Ultras mit zu diesem Jugendturnier genommen hat, geholt hat. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, also was diese Aktion dahinter war, wäre mal spannend. Aber ich habe auch gesehen, diese Szenen sind auch. Es war irgendein weiterer Zero Futsal, was war das denn? Irgendein größerer Futsal-Kanal hat das auch aufgeschnappt und hat das gepostet, halt, wie geile Stimmung da ist. War geil. Also, da die Ultras von der Union Berlin der Halle. Das ist natürlich viel lauter als im Stadion, wenn du da 10 Trommler hast, natürlich mega laut.
Ja, mega. Ich fand die Halle halt einfach nur mega hässlich, aber die Kulisse war beeindruckend geil. Also auch die Choreo, die aufgeführt haben, war einfach, war brutal. Also zumindest, was ich gesehen habe. Aber die Halle, der Hallenboden, es war so alles gelb irgendwie. Das war so ein bisschen DDR ein bisschen. Ich weiß nicht, aber so ein bisschen DDR-Style. So, da hätte man auch irgendwie einen Parteitag abhalten können in der Kulisse. Irgendwie sowas. Nee, aber cooles Ding. Ne? Wenn es also Hallenfußball-Ding, muss man sagen. Genau.
Dann hatten wir ein paar skurrile Posts vom DFB Futsal Insta-Kanal. Man muss sagen, viele hat sich deutlich gebessert, der Kanal, auch von den Inhalten und vom Content. Gefällt mir jetzt gar nicht so schlecht, die Saison. Aber jetzt war auch, da kam auch einige Kritik in den Kommentaren. Ich weiß auch nicht, was genau passiert ist. Man wollte vor Jahresende die besten Spieler einer Position wählen. Ich glaube, es wurde gewählt. Ich habe die Wahl per se gar nicht mitbekommen, aber es wurde, glaube ich, gewählt. Und erste Überraschung, Suat Ak, Pivot der Saison.
Ja, also, klar. Jetzt sag mir bitte, Daniel, wo sind die zwei Fehler?
Richtig. Also wir haben einmal die Saison, ja, ist noch gar nicht zu Ende. Wir haben noch eine Halbzeit gespielt des Jahres, könnte man sagen, 23. Ja. Und Suat ist natürlich gerade gar kein Pivot, also auch nicht mal ersatzweise. Da hätte man Grünberg, der hier Ala der Saison war, viel eher noch als Pivot nehmen können. Das hätte noch viel mehr Sinn gemacht, weil er auch tatsächlich bei Pauli auch gerade noch letzte Saison da auch ab und zu Pivot gespielt hat. Ja, war skurril, klar, Suat Ak für mich der beste Spieler des Jahres 2023.
Ja, Topscorer der Liga. Ja, ist kein, sagen wir es mal einfach nett, es ist kein klassischer Pivot. Und er ist sicherlich mal vorne unterwegs und steht auch mal auf der Pivot-Position. Aber wir wissen alle, dass er im Grundsatz über den Ala kommt und dass seine Stammposition ist grundsätzlich, wenn vor allem seine Aktion startet. Ne? Das sind alles Ala-Aktionen. Seine Tore sind grundsätzlich Ala-Tore. Da können Alas dran was lernen. Die Interesse haben an dieser Position, sollen sich Suat Ak anschauen. Der macht horizontal, vertikal, attackieren, Ballattackierfinte. Mittlerweile rechts, links. Also, puh, also ja. Das ist eigentlich der beste Ala, der 2023 auf deutschem Boden gespielt hat. So kann man sagen. Ja.
Dann haben wir, ja, dann haben wir Grünberg als rechten Ala.
Ja, aber auch absolut verdient. Top-Spieler. Ja, super.
Wiegels im Tor hat Liria
vielleicht sollten wir es so benennen, Daniel, der aktuellen Saison, ne? Also der ist einfach der beste Torwart der bisherigen aktuellen Saison. So kann man es vielleicht nennen.
Letzte Saison haben wir gar nicht gesehen. Also genau, also guter Punkt.
Ja, aber ich kann es nicht nehmen. Genau, aber super Torwart. Also der Top-Torwart aktuell in der Bundesliga, muss man sagen. Mhm. Ja, und neben Yalcin Chidani, Entschuldigung, wegen Statistik.
Ja, natürlich.
Der hat ja den Effekt sogar bei Hamburg.
Den Jalle-Effekt. Und dann Gianluca Alessandro, der bei mir ist vor allem der skurrile Jubel aufgefallen ist. Mhm. Hat man, glaube ich, in einem Podcast. Kam für mich rein in den Highlight-Szenen nicht raus, dass er so ist. Jetzt könnte es sein, es kommt halt in den Highlight-Szenen vieles nicht raus. Ja. Obwohl auch die besser geworden sind, komme ich gleich dazu. Aber oder ist es einfach diese Wahl, dass andere Spieler wählen und wie hat ja einfach jemand auch ein Pass einfach gut Werbung gemacht und deshalb hat man ihn gewählt. Also nicht, weil er wirklich der Beste ist, sondern er hat die meisten Unterstützer. Egal, ein bisschen unabhängig von der Qualität. Ich kenne ihn leider als Kicker nicht, kann ihn noch nicht so richtig einschätzen, habe ihn auch noch nicht live gesehen. Hast du was wahrgenommen?
Also ich kann gleich was sagen. Er ist ja dann der Linksfuß-Ala, also rechter Ala wäre das jetzt, wenn man es ordentlich aufstellt. Natürlich gibt es da bessere. Also ich will zum Beispiel meinen Eindruck nach, aber das ist jetzt wieder dann MCH-Brillen gefärbt, das muss ich ganz ehrlich sagen, Pedro Strickert, der butzt, der scored, der, ich glaube, der hat auch schon fast 20 Scorerpunkte. So. Hat aber noch, also ist ein Linksfuß, ne? Ein Top-Ala. Aber der Spieler vom Pass, ich habe den gesehen beim MCA, war mit Abstand der beste und, ich muss sagen, kreativste Spieler auf dem Platz. Also kreativste heißt wirklich ganz kreative Technik und es ist, und eins muss man sagen, ein richtiges Tier. Also richtige Maschine. Lässt sich nicht im Zweikampf irgendwie wegschubsen oder sowas. Also von der körperlichen Konstitution. Ich muss ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, wie der zum besten Spieler auf der Position gewählt wurde, finde ich das nicht ungerecht. Den könnte man mal für eine Nationalmannschaft berufen, finde ich, von seiner, also zumindest von seinem
ja. Hat er einen deutschen Pass? Wissen wir das? Also, das wissen wir nicht. An die Community.
Ah ja, sorry, genau, Community, Pass, sagt uns Bescheid, ob der Deutscher ist. Aber das Ding ist einfach, ich weiß nicht, wie alt er ist und so weiter. Auf jeden Fall ein guter Kicker. Ein guter Kicker. Und hat man auch am Wochenende wieder gegen Hott gesehen. Muss man auch sagen. Also, es ist in bestimmten Szenen auf jeden Fall auch. Also, ich glaube mal, ist bei Pass jetzt nach Cindic sicherlich einer, der dort, wenn er wenn es einen Unterschied braucht, da einen Unterschied machen kann, dieser Spieler. Und von daher spannend, dass der gewählt wurde, aber war für mich tatsächlich der auffälligste Paar-Spieler in dem Spiel, das ich live vor Ort von Pass gesehen habe.
Ja. Mhm. Ja. Und die letzte Position, Fixo der Saison, Memosch.
Boah. Ja, Fixo, Ala, wo Memosch auch immer überall spielt. Ne? Also, wie gesagt, die Position, ja, also man muss halt sehen, im Futsal ist auch für wichtig, für wer hier noch nicht so neu im Futsal, wer noch relativ neu im Futsal ist, Positionen können anscheinend sehr flexibel sein und Memosch spielt auch nicht selten auf einer Ala. Ne? Also die rotieren sozusagen in den Positionen und Memosch könnte man natürlich vielleicht als Fixo und als Ala bezeichnen. Und ja, und wenn man es ganz sensibel nimmt, dann ist Stuart Ack halt ein Ala, der aber auch mal auf dem Pivot spielt, aber halt nicht grundsätzlich. Ne? Ja, aber ist doch cool, dass es sowas gibt, Daniel. Mit solchen
das Content, ne, das Content, den brauchen wir, es wird verbreitet, der wird geteilt, gerade jetzt im Pass, ne, vielleicht, wo man auch noch viele Fußballer abziehen kann, die noch gar nicht so in dieser Bubble sind, also gar nicht verkehrt.
Mich würde auch interessieren, der Spieler, der da gewählt wurde, der ist ja wahrscheinlich noch Fußballer, ja, inwieweit der sich vielleicht auch für Futsal committen würde, also wirklich sagen würde, okay, ich setze nur auf Futsal, ne? Weil das würde dann natürlich Entwicklung fördern, ne? Das ist eine ganz wichtige Grundlage einfach. Und ja, vielleicht ist er auch deswegen noch nicht nominiert, weil er noch zu viel Fußball spielt. Ich weiß nicht. Aber sagt uns mal, ob das ein deutscher Spieler ist, liebe Leute aus Pass. Das wäre cool.
Wäre mega spannend. Ja. Dann hat uns Mats W. auf Insta was Interessantes geschickt. Und zwar vom FLVW. Eine witzige Übereinstellung, auch für die Hallensaison. Unterschiede zwischen Fußball in der Halle und Futsal. Also überhaupt erstmal sehr skurril, auch befremdlich, dass man diesen Unterschied macht, ja, dass man dieses beide so konkret trennt. Und dann sind da ja so ganz viele Sachen. Fußball zum Beispiel, Torwart kann beliebig oft angespielt werden. Futsal, Torwart darf nur einmal pro Angriff angespielt werden, sonst indirekter Freistoß. Das ist ja schon mal die Hälfte der Story weg. Ja. Und man sagt halt hier Fußball versus Futsal, ja, ist halt auch, ja.
Wenn es im wissenschaftlichen Rahmen ist, kann man natürlich immer sagen, okay, man hat hier eine Gegenüberstellung, aber das hört sich...
Es wird noch skurriler.
Ja,
so, Fußball. Auswechselbank neben den Toren. Also das ist bei manchen dieser Fußballturniere so, aber doch nicht bei allen. Also da gibt es auch die klassischen...
Ich weiß auch, aus welchem Kreis es kam. Es war ja Kreis Bielefeld anscheinend. Und da galten halt diese Fußball in der Halle Regeln. Ne? So. Deswegen. Jeder Kreis macht es anders. Ja, okay. Deswegen, wenn man den Ort weiß, dann weiß man, okay, wo das so gespielt wird. In anderen Kreisen ist nicht der FLVW als Landesverband, sondern nur ein Kreis, der das gemacht hat. Und dann, meines Wissens nach, war es tatsächlich auch sogar Bielefeld, aber da habe ich nichts mit am Hut. Also ich arbeite ja nicht für den Kreis Bielefeld, sondern für den FFVW, den Landesverband.
Ja, es ist... Na gut, ist schon... Da ist viel dabei. Ist halt diese Twitter-Welt, vielleicht auch diese Übergangszeit, wo das immer noch so getrennt gesehen wird. Ja gut.
Ja, wird alles heißer gekocht als gegessen. Ich fand es gar nicht so dramatisch schlimm. Es ist nur tatsächlich der Titel mit Versus. Also ein Blinder wird es nicht verstehen. Ein Blinder wird auch nicht verstehen, warum es wichtig ist, dass der Torwart nicht angespielt werden kann. Und die Einäugigen verstehen es auch nicht und die schreiben es auf. Mhm. So ist es eben. Also und die Einäugigen herrschen dann über die Blinden. So ist das eben, Daniel. So, die verstehen nicht, warum das wichtig ist für die Entwicklung des Fußballspiels, dass man den Torwart nicht dauernd anspielt in der Halle. Dann kriegst du halt keinen Budenzauber. Das ist halt Sinn, weil die Spieler sich nicht entwickeln können. Weder technisch noch taktisch kommt da irgendwas Geniales oder Kreatives bei rum, außer dass du den Torwart anspielst und vielleicht Flying Goalie gespielt wird. Und das ist verlangsamt das Spiel, macht es nicht mehr schnell und macht es langweilig. So ist das eben. Ja.
Und danke da Mats für die Hinweise auf jeden Fall. War
cool, danke.
Sind ja solche schönen Stilblüten des Futsals über die Jahre. Ja. Also ist doch ganz schön.
Kannst du mach mal in deinen Podcast-Schrank. Einfach ausdrucken und das in den Podcast-Schrank.
So. Oh, sehr gut. Dann hatten wir eine schöne News, auch mal was anderes aus Liria oder von Liria Berlin. Und zwar war da die Sportler, ich habe nicht viel gefunden, das war dieser eine Insta-Post, aber Sportler des Jahres-Ehrung im Kosovo.
Ja.
Das fand ich ja mal stark, dass das so präsent ist. Ja, dass man das dort auf dem Schirm hat, da in Deutschland gibt es jetzt ein Futsal-Team, was sich da in der Bundesliga gezockt hat und auch den Wert von Futsal reflektiert das ja auch total. Hast du das noch mehr gehört?
Nein, aber mega cool. Also Liria ist eine absolute Bereicherung für die Bundesliga, muss man einfach sagen. Rein sportlich alleine, wirklich top, auch jetzt am Wochenende in Düsseldorf, aber da wirst du ja noch von berichten. Mhm. Und ist ja ein albanisch- bzw. kosovarischer Verein anscheinend. Oder hat irgendwas damit am Hut in dem Bereich. Es freut mich mega, dass die Aufmerksamkeit von dort bekommen und dort so einen tollen Preis bekommen. Also und das auch dann natürlich entsprechend ausarbeiten in der Öffentlichkeitsarbeit. Also Glückwunsch dazu, aber ich muss einfach Liria beglückwünschen für die bisher überragende Bundesliga-Saison, die sie spielen. Das kann man auch mal sagen. Und dafür verdienen sie mal einen verbalen Preis. Den können wir hier verteilen. Also top, freut mich richtig.
Gerne Infos auch, was genau dahinter steckt, wäre nochmal spannend.
Genau, das würde jetzt uns interessieren, aber ja, schön, freut mich, cool.
Jetzt bin ich schon fast durch. Letzte News, ja, das könnte News für den Futsal werden, negativ News, bisher ist noch nichts bestätigt. CFC Hertha ist insolvent, kann nicht mehr zahlen, wurde vom, jetzt habe ich den vergessen, die Behörde, die Sozialversicherungsbehörde, wie heißt der?
Ja, Fred Böttcher?
Er hat die Sozialversicherungsbeiträge nicht bezahlt. Und das ist natürlich, das sollte man nie tun, weil wenn du bei diesen Kassen nicht zahlst, dann stellen die direkt Insolvenzantrag. Also dann wird direkt die Zahlungsunfähigkeit festgestellt. Banken wollen ja immer in diese Verhandlung gehen. Ja, die wollen ja, die sind gar nicht daran interessiert, dass das so eskaliert.
Die verkaufen
aber
einfach, genau.
Ja, aber nicht bezahlte Sozialversicherungsbeiträge ist auch extrem wichtig für die oder kritisch für die Spieler. Und anscheinend war da in dieser Fußballabteilung, da ist es da eskaliert. Jetzt haben wir noch nichts gehört, dass es für die Futsal relevant sein könnte, aber man kann sich vorstellen, das ist sehr disruptiv für so einen Verein.
Ja, wichtig ist genau, warum ist das bei solchen Beiträgen sofort Richtung Insolvenz gehen, beziehungsweise wird da direkt gefordert, weil es halt ein Solidaritätsbeitrag ist. Ne? Also ist halt Äquivalenzprinzip, vereinfacht gesagt, oder Solidaritätsprinzip. Heißt, man gibt einen Beitrag, den man vielleicht selbst gar nicht aufbraucht, sondern andere kriegen. Ne? Also versicherungstechnisch heißt immer, du brauchst die Versicherung vielleicht ja gar nicht. Ne? Aber andere brauchen die. Und wenn das nicht kommt, dann sind andere nicht versichert. Das heißt, Solidarität, denn du leistest deinen Solidaritätsbeitrag nicht, wenn man so will. Und deswegen wird da direkt hart durchgegriffen, damit das in Zukunft halt nicht vorkommt, weil sonst kannst du keine Versicherung mehr anfragen für irgendeinen Ausgleich, den du brauchst. Ne? Ja, spannend. Aber nur so mal erklärt, weil deswegen machen die Banken das nicht, weil die ja natürlich jetzt nicht, die nehmen Leihgeld und geben das auch anderen, aber das läuft anders ab. Naja. Schön. Auch eine interessante Info und ich hoffe mal, dass der Futsal dort nicht davon negativ betroffen wird. Kann aber natürlich sein. Aber come on, Futsal-Spielrecht kannst du halt so übergeben, auch zum theoretisch zum anderen Verein gehen, dann Abteilung aufmachen. Da hast du ja noch die Freiheit und Möglichkeit und Autonomie. Aber müsste Marlon uns mal berichten, wie das da genau ist.
Genau, wenn wir da mehr wissen, sagen wir Bescheid. Hoffen wir jetzt einfach, wir melden uns dazu nicht mehr. Das heißt nämlich auch, es war nicht mehr relevant für den Futsal. So. Aber da sieht man halt auch, wie schnell man doch an einem großen Verein hängen kann, wo die Vorteile liegen daran, dass man vielleicht doch schneller als an Hallenkapazitäten bekommt, über die langjährig gespannten Netzwerke, schneller an Ressourcen kommt. Aber man kann eben auch schnell in diesen Abwärtsstrudel geraten.
Genau, wie gesagt. Ich bin gar nicht so unglücklich, dass der MCA ein reiner Futsalverein ist. Also als Futsalverein genannt. Deswegen, weil du keine Abhängigkeit zu einem anderen Kontext hast oder irgendwie in der Geschäftsführung oder sonst was, ne? Oder Vorstand anderer Art. Deswegen, du kannst uns ein Liedchen davon singen bei Fortuna. Es hat alles Vor- und Nachteile. So ist es eben, ne? So ist das eben. Genau.
So ist es eben. Und damit bin ich mit den News bei mir durch.
Mhm.
Hast du noch was? Sonst können wir direkt zu dem Landesauswahlturnier-Nachfolger.
Ich glaube, Landesauswahlturnier ist es ja nicht, weil es ja keine Landesauswahl ist.
Also ja, Nachfolger, das ist ja, man hat jetzt substituiert, genau. Also man hat das ja ersetzt, das Landesauswahlturnier früher, mal für alle, die
Herren Landesauswahlturnier
3 Jahren erst in den Futsal gekommen sind, von 2014 war das erste, bis 2020, genau, es war vor Corona. Ne?
Also ja, Corona war es, im Corona-Jahr war das letzte. Warte mal, war 2020 Anfang das letzte? Kann gut sein.
Ich glaube, es sollte sein und, ja, stimmt, 20, von 19 auf 20, ne? Das war dann, da ging es dann ja los, einen Monat später.
Kann sein, dass es noch 20 war, aber 2019 kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Ist schon wieder so lange her. Aber nach Corona kam jetzt halt das DFB U19 Futsal Stützpunktturnier. Und zwar am Wochenende mit 13 Stützpunkten plus den Holzhorstenschwerter als Gastteam, als Futsalmannschaft aus der Futsal-Regionalliga West. Genau, Daniel. Das fand am Wochenende statt, von Freitagmorgen bis Sonntagmittag.
Genau. Die Zeitspanne ist wie früher. Das war ja auch der ähnliche Zeitrahmen. Man hatte ja früher dann wirklich die 21 Landesverbände da plus ein 22. Team. Als Gast, aber der frühere Modus. Jetzt hast du diese 13 Stützpunkte und Schwerte, 14 in Summe. Wie war der Spielmodus dieser Stützpunkte des Turniers?
Das Hammes-Modell war es. Das kennst du ja auch. Das heißt, man spielt den ersten Spieltag ausgelost und anschließend ergibt die Tabelle die Spielbegegnung. Das heißt, die Tabellennachbarn spielen gegeneinander. Allerdings, so hier ist eine Veränderung im Vergleich zu den Landesauswahlturnier früher, dass man gegen seine regionalen Mitstreiter, also zum Beispiel wir aus Bielefeld, konnten nicht gegen Duisburg spielen, gegen Schwerte natürlich auch nicht. Also die regional naheliegendsten, die um dich herum sind, die konntest du nicht in den ersten 3 Spieltagen bespielen. So, damit du eben Vergleiche hast, auch die überregional sind. Also das heißt, Süd- und Ostdeutschland war dann für westdeutsche Stützpunkte interessant als Gegner an den ersten 3 Spieltagen. Und anschließend hat dann konkret die Tabelle hergegeben, wer es war. Sonst hast du immer so weit übersprungen, bis du irgendeinen hast, der regional oder besser von der geografischen Situation zu dir passt. Genau, aber Hammes-Modell, wie gesagt, habe ich am Anfang erklärt, war das schlussendliche Turniermodell. Und gleichzeitig, das muss man auch sagen, gab es keine Abschlusstabelle. Und das ist eben, weil es ein Sichtungsturnier war. Genau. Und das ist eben der wichtige Punkt. Und da fand ich, und das muss ich sagen, ich kann ja, soll ich mal direkt einfach mal mit Harvard-Prinzip hier anfangen und
gerne, vielleicht, weil diese Tabelle, das lass mich noch kurz kommentieren, weil früher, ich weiß noch genau, bei dem Landesauswahlturnier war das immer die Diskussion, was war das Landesauswahlturnier früher, weil es sollte offiziell auch zur Sichtung sein,
ja,
das aber
Benennung, ja.
Die Tabelle war für alle Verbände wie so ein KPI, wie so ein Key Performance Indicator, wir sind Erste geworden beim Landesauswahlturnier, okay, bei uns läuft Futsalentwicklung gut, ja, also das war, da hat man viel zu viel in diese Plätze reininterpretiert. Ich kann mich am Niederrhein, da haben wir ja auch einmal Co-Trainer, einmal Trainer, an die Diskussion erinnert, habe immer wieder gesagt, Leute, das ist nicht dazu da. Wir können nicht sagen, dass unsere Futsalentwicklung sich hier reflektiert. Bitte nicht. Ja, sondern das wurde aber gemacht und ich finde es jetzt gut, dass man, wie du sagst, anscheinend wirklich sagt, Cut, das hier ist ein Sichtungsturnier, geht um keine Ergebnisse. Ist halt jetzt spannend zu erfahren, ob dann auch sich das Mindset eines Sichtungsturniers auch bei den Trainern in der Handlung widerspiegelt. Weil, weiß ich, früher war auch Diskussion. Warum spielt man Flying Goalkeeper ein ganzes Spiel lang? Münster 2015 im Turnier. Nicht Münster, Westfalen oder ne, war das doch. Solche Themen. Ja.
Aber kannst du da recht. War schon sehr viel Münster damals noch. Hätte man auch Stützpunkt Münster Schwerte nennen können. Nein, ja, was soll ich berichten? Lass mich jetzt mal frei raus. Harvard-Sandwich mache ich mal. Positiv, negativ, positiv.
Ja, hau mal
auf. ich habe gerade gesagt, Tabelle war für den Marker Erfolg nicht relevant. Das heißt, ne, ich kann ja natürlich laut sagen, bin mit einer U16 da angereist, also wirklich, ich habe acht Spieler 2008-Jahrgang, also die Gegner grundsätzlich mit 2006ern, also na, U18, U19. Also wir sind da nicht hingefahren, um das Ding zu also wir wollten lernen und waren auch am Ende Tabellenletzter, so ist das eben, ne? War völlig in Ordnung. Unsere Spieler haben echt aus meiner Sicht alles gegeben und wir sind absolut zufrieden mit der Leistung, vor allem, weil wir seit 4 Wochen und halt wie gesagt nur 3 Einheiten mit dem Team, das wir jetzt da hatten, überhaupt erst trainiert haben. Also im Vergleich zu, wir haben gegen den späteren Turniersieger gespielt und haben uns durch 2 Eigentore die Niederlage zugeschrieben und hatten geführt. Ja. Gut, unabhängig davon, Tabelle nicht aussagekräftig, und da muss ich sagen, da hat mich der DFB und die Funktionäre haben mich da absolut überzeugt. Das ist mega positiv zu bewerten, dass sie ganz klar den Sichtungscharakter in den Mittelpunkt rücken, um den Trainern klarzumachen, Jungs, euer Ehrgeiz hier zu gewinnen, ist die letzte Zuflucht eures Versagens. So, Oscar Wilde. Gemeint ist nämlich, vor der Verzweiflung kommt der Ehrgeiz. Und das heißt, bevor man anfängt hier irgendwelche Dinger zu machen, dass man unbedingt ein Spiel gewinnt und damit den Spielern den Sichtungscharakter nimmt, ja, also zum Beispiel Flying, da gab es eine Mannschaft, jetzt komme ich nämlich zum kritischen Punkt, also kann es schön übergehen, weil was der DFB, ich sag mal, verkörpert hat dort, auch um Daniel Gerlach und so weiter, muss man einfach sagen, da hat man schon auch Kontroversen gesehen bei bestimmten Teams. Ich werde nicht sagen, welche. Aber es gab zum Beispiel ein Team, das hat mit 3 Toren zurückgelegen und hat einfach mal, ich weiß nicht, 1,5 Minuten vor Schluss angefangen mit Flying Goalie. So, jetzt können wir diskutieren. Macht das überhaupt Sinn? Dann noch, also 1 Minute vor Schluss bei 3 Toren Rückspur, also ich glaube 7, also 1:17 war es oder so, unabhängig davon, so kurz vor Schluss bei 3 Toren Rückstand noch den Flying zu bringen. Ist das statistisch sinnhaft? Ne? Ja, man kann natürlich sagen, hey, der MCH hat damals bei Fortuna Düsseldorf innerhalb von 1,5 Minuten 3 Tore aufgeholt. Aber ein wichtiger Unterschied ist, der MCH hat den Flying schon 9 Minuten vor Schluss gebracht und hat erst am Ende die Tore gemacht. Und die bringen den dann halt am Ende. Ja, und da war ziemlich viel Ehrgeiz drin.
Da ganz kurz die Frage, wie lang war jetzt die Spielzeit?
20 Minuten. Das ist
netto.
Der nächste, ja, ist natürlich auch ein Kritikpunkt, komme ich gleich auch noch drauf. Okay. Netto Spielzeit. Ja, du hast halt aber da in dem Moment, hast du 3 Tore Unterschied, bringst den Flying und nimmst einfach deinen Spielern die Möglichkeit, dich im 4 gegen 4 weiter zu beweisen, ja, und gesichtet zu werden, weil mit Flying ist ja die Sichtung vorbei. Nur für den Gegner noch interessant, weil die müssen eine Unterzahl verteidigen. Da kannst du gucken, ob jemand Passlinien schließen kann und so weiter und so fort. Aber für die angreifende Mannschaft war Schluss eigentlich dann. Und das ist aus meiner Sicht eben vielleicht, aus meiner Sicht, aber so hat es mir der DFB auch, also in den Sitzungen, finde ich, verkörpert, das ist der falsche Ehrgeiz. Und deswegen gab es die Tabelle irrelevant. Es gab keine Siegerehrung, es gab keine Medaillen, es gab gar nichts. Es gab nur am Ende, es gibt nur den Erfolg, du hast Spieler, die du der Nationalmannschaft zur Verfügung stellen kannst, die nominiert werden.
So, und das ist ja eigentlich... Genau, super, ich finde das gar nicht schlecht. Also auch den jungen Spielern zu erklären, ja, ihr reist hier nicht an, um hier eine dicke Medaille mit nach Hause zu nehmen, 10 Insta-Fotos und TikTok-Videos zu drehen, sondern ihr habt es nur geschafft, wenn ihr in der Nationalmannschaft seid. Dann könnt ihr eure TikTok-Videos und Insta-Posts machen. Ja. Dann habt ihr es geschafft.
Es wird ja nicht die beste Mannschaft nominiert, sondern es kann sein, dass, wie gesagt, vom Tabellenletzten, nehmen wir uns, ein Spieler unter den Top 3 auf einer Position war. Und der Rest ist einfach, weil sie zu jung oder zu schlecht waren, kann ja sein, nicht gut genug, aber der wird gesichtet. Und das ist eben der Punkt. Es geht ja um die einzelnen Spieler und wie sie im Gesamtkonzept sich verhalten. Klar ist das hilfreich, eine gute Mannschaft zu haben, aber dann kann ich dir auch sagen, die Mannschaft, die am Ende laut Tabelle Erster geworden ist, hat komplett auf 12 Meter verteidigt. Die ganze Zeit. Durch das ganze Turnier. Oder auf Konter gespielt. Was sichtest du da? Das ist halt auch die Frage. Kannst sehen auf Tiefverteidigung, aber so wirklich viel kannst du nicht sichten, außer bei Ballbesitz mal. Aber wie gesagt, die haben den Ballbesitz abgegeben. Auf 15 Meter oder 12 Meter teilweise verteidigt oder 13 Meter und sind nicht also wirklich sind zu 90% durchs ganze Turnier so gegangen und haben am Ende die meisten Punkte geholt. Tatsächlich. Und standen ganz vorne. Gratulation. Aber die Frage ist, was konnte man da jetzt sichten? Das ist halt die wichtige Frage. Das entscheidet ja nicht wir, sondern das muss der DFB sehen. Ne? Gut, aber der DFB hat irgendwie das vermittelt, dass der Sichtungscharakter im Mittelpunkt steht. Und das ist eben toll. Das finde ich gut. Dieser kausale Zusammenhang zwischen Ergebnis und Nominierung ist nicht da. Das ist wichtig. Das muss man verstehen, weil wir Menschen denken ja mal kausal. Wir versuchen ja immer schnell, was ist die Folge von etwas? Was ist Wirkung, Ursache, Wirkung? Aber Ergebnis und Nominierung sind nicht in einem kausalen Zusammenhang. Ne? Und deswegen ist das Ergebnis sekundär.
Ne? Ich habe auch gerade einen geilen Namen gefunden für den Effekt, dass du bei so einem Sichtungsturnier auch in einem schlechteren Team einen ziemlich guten Kicker finden kannst. Kennst du noch, Nitta hieß der, bei Captain Tsubasa, der konnte mal den Falkenschuss. Und der ist gegen Tsubasa irgendwie relativ früh ausgeschieden. Ja. Und dann war der trotzdem in der Nationalmannschaft. Können wir den Nitta-Effekt nennen.
Geil, geil. Tsubasa-Effekt, Nitta-Effekt, Mila-Effekt. Geil. Das muss man sich klar machen, weil es ist ja so für viele, also was der nächste, also ich, das ist super, also das ist ein wichtiger Punkt, dass eben da kein Zusammenhang unbedingt zwischen Ergebnis und Nominierung ist. Maximal eine korrelativer. Und da muss auch diskutiert werden, ob das, wie stark der ist, der Zusammenhang. Das muss man sich mal vor Augen führen. Weil das sind ja alles da auch ausgebildete Trainer. Ne? Also im besten Fall.
Vielleicht auf deine Frage zurück, die du jetzt ja in den Raum gestellt hast. Ja, macht das Sinn bei so einem Turnier? Ist natürlich so eine, wirklich abhängig davon, was der Nationaltrainer, der sichtet, vorgibt, was er sehen möchte. Wenn er sehen möchte, okay, ich möchte gerne die Spieler auch im Flying sehen, kann ja auch eine Vorgabe sein, weil Marcel Dosfeld sagt, okay, irgendwie wollen wir in Zukunft wirklich situativ viel mehr Flying spielen. Wir brauchen Spieler, die das können. Dann müssen das aber alle machen. Da muss ich alle Teams in die Situation bringen, dass sie einmal Angriff Flying machen, aber auch einmal Verteidigung Flying machen. Also beides. Dann muss ich das ja irgendwie induzieren, ja, und sagen, kannst du fast gar nicht machen. Dann musst du allen Trainern sagen, die ersten drei Spiele werden nur 4-0 gespielt, also 4-1 gespielt, und dann wird Flying 5-4, habe ich das gesagt eigentlich.
Ja, genau.
4-4, dann wird 5-4, so rum. Ja, also da musst du es ja konkret splitten und konkret vorgeben, weil wenn du es den Trainern überlässt, wie es passiert ist.
Ja, aber Daniel, ey, das sind doch alles
Stützpunkttrainer.
Wir sind alle Stützpunkttrainer und wir sollten da uns ja auch schon mal Gedanken drüber gemacht haben, was Sichtung ist und was Futsal ist in der Hinsicht. Ne?
Ja, aber du weißt ja nicht,
vielleicht auch ein anderes Verständnis
davon. Ja, aber das meine ich aber,
Sebastian. Ja, also der DFB hat so keine Vorgaben gemacht. Kann ich
nicht sagen. So, das ist halt blöd. Das ist halt so. Man hätte ja ruhig sagen können, also finde ich auch, in der, weiß ich, gibt es ja auch wieder eine konstitutive Sitzung oder eine erklärende Sitzung vor dem Turnier, wo ein bisschen Sachen und Regeln erklärt werden. Und da kann sich ja schon Marcel Dosfeld hinstellen und könnte sagen, also liebe Trainer, in meinem Zielbild existiert ein 4-4, ja, und 5-4 ist für mich nicht relevant. Und ich erwarte von euch, dass ihr das hier nicht einsetzt.
Ja.
Weil das bringt nichts.
Daniel, der Futsal ist ja eben so geil, weil er dir so häufig den Ball gibt im Vergleich zum Fußball. Du hast einfach so viele Situationen, wo du immer wieder Fehler machen kannst und lernen kannst und es besser machen kannst.
Mhm.
Oder 5-4 nimmt dir halt eben die, eben, und wenn es eine Minute nur ist, nimmt dir es eine Minute und vielleicht 20 Ballkontakte, die du hast, im Vergleich zum 4-4. Und in Spanien, ich kann dir mal sagen, was ich in Spanien gelernt habe. In meiner Ausbildung als Jugendfutsaltrainer. Das war damals, ich habe auch mich in dem Bereich Jugend orientiert, unter anderem. Und wollte es immer wissen, weil ich ja mit Jugendlichen in Deutschland arbeite. Und bis heute mache. Die haben immer, also die Philosophie war, spiel immer 4-4, dann brauchst du das 5-4 nicht. Ganz einfach. Da musst du es nur verteidigen und dann lernst du Defensive. Wenn du 4-5 verteidigen kannst, dann lernst du Tiefe, Passlinien zu schließen, periphere Szenen, Gegenspieler und Ball, Kommunikation, ach alles, Drehmomente, Rotation etc. in der Defensive. Aber du brauchst es nicht, wenn du, also in der Offensive, wenn du 4-4 beherrschst. Und das ist auch der Punkt. Es gibt ja dann auch Mannschaften, wenn sie nicht, da hatten wir auch einen Gegner, der kam gegen uns unter Druck nicht raus. Und ist dann natürlich über den Torwart hat er sich befreit. Du kennst das ja über einen Kick oder sowas, ne? Wenn du Druck hast, den Torwart raus. Mhm. Aber die haben das auch im Spiel dann grundsätzlich gemacht, um sich aus Druck zu lösen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, den Flying zu nutzen. Wenn, also da gibt es dann auch Mannschaften, die machen das, aber dann ziehen die den Torwart wieder zurück. Und dann spielen sie 4-4 weiter, wenn du den Gegenspieler auf, den Gegner wieder auf Halbfit hast. Aber die haben uns hin reingedrückt und haben einfach weiter Flying gespielt. Und dann dachte ich auch in dem Moment, ey, du nimmst jetzt gerade den, also ich dachte, den anderen, schade, ihr nehmt euch euren Spielern gerade die Sicht.
Macht keinen Sinn. Genau dieselbe Argumentation wie damals eben mit Westfalen, macht keinen Sinn. Also wenn Marcel Losfeld das nicht möchte, weil er es auch nicht, weil er danach nicht scoutet, weil niemand danach scoutet, genau, nimmst du den Spielern einfach die Chance und machst es da, nimmst die Sichtungs.
Deutsche Spieler lernen können, müssen das 4 gegen 4 beherrschen. Sonst wird die Futsal-Nation nicht besser. Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Ich bin auch im Faber-Sandwich, jetzt bin ich gerade bei der Salami. Ne? Ein Punkt ist, und das habe ich auch vorher schon gesagt, ich möchte gerne einigermaßen einen Eindruck kriegen, wie viele Spieler wirklich sich für Futsal committen und auch im Futsalverein aktiv sind, beziehungsweise vorhaben, auch im Nachgang für Futsal, sich für Futsal zu entscheiden. Ich habe leider nur mit 4, 5 Trainern konkret darüber gesprochen, auch sehr unterschiedliche Rückmeldungen bekommen, aber unterschiedlich heißt, es gab Spieler, die sich für Futsal committen. Ich schließe meine Mannschaft jetzt gerade mal aus, weil ich bei mir, also da, jeder Stützpunkt macht das natürlich auch anders und hat andere Voraussetzungen. Nicht jeder Stützpunkt hat Futsalvereine in der Umgebung, aber das ist es eben. Wir fragen ja immer, ist das gut, den Stützpunkt schon zu machen, wenn du noch keine Futsalvereine bei dir hast, die das irgendwie stützen könnten? Ja, und ich extrapoliere deswegen. Also jetzt die Zahl, die ich jetzt sage, das ist eine These, die müsste jetzt weiter überprüft werden, aber das ist die Zahl, die ich aus 5 Mannschaften hochrechnen kann. 85-90%, und wenn ich meine, so ein bisschen mit reinzähle, also rausnehme, besser gesagt, spielen nicht im Futsal oder werden auch in der Folge wahrscheinlich nicht im Futsal landen. Das ist extrapoliert. Also kann sein, dass es deutlich weniger ist als diese 85-90%, aber das ist die Rückmeldung der 4, 5 Trainer, die ich hatte. Und die wissen auch gar nicht, wie sie das machen sollen. So, weil sie keine Mannschaft haben. Also in der Hinsicht, und da finde ich den DFB aber auch gut, die waren auch ganz offen dazu, ne? Die wissen auch selbst, da muss jetzt was geschehen, ne? Sonst ist das natürlich eine gewisse Blase, die da entsteht. So.
Ne? Was soll ich sagen, Sebastian? Das ist meine Kritik seit Anbeginn dieser Stützpunkte. Also das
ist für mich. Ja, die ist auch total berechtigt. Und die gehen auch, deswegen hat der DFB mich überzeugt, die gehen ja mit dieser Kritik total offen um. Wirklich, die gehen damit offen um. Als hätten sie unseren Podcast gehört. Aber unabhängig davon.
Ja, schöne Grüße.
Ja, aber der Spirit, der Entwicklungsspirit, jetzt gehe ich wieder aufs Positive, der war absolut da. Und das war das Wichtige, dass die DFB-Funktionäre, die dort vor Ort waren, diesen Entwicklungsspirit vertreten und auch, ne, also ich bin der Überzeugung, wenn da jemand auf 12 Meter durchgehend verteidigt hat oder einen Flying Goalie einsetzt, die werden nicht mehr wahrgenommen in der Sichtung, ernsthaft. Mhm. Das ist meine Überzeugung von dem, was ich gehört habe. Ne? Ja, und der Spirit war einfach da. Und auch viele, also ich muss sagen, ich war begeistert von bestimmten, also zum Beispiel Südwest hat mich begeistert, auch wenn sie nicht alles gewonnen haben, aber die haben mich begeistert, weil sie einfach, einerseits hatten sie auch ein, zwei 2008er noch dabei, also nicht super jung wie wir, aber trotzdem, weil sie auch noch, ist ja der zweitjüngste Stützpunkt. Die haben, glaube ich, 2, 3 Monate vor uns angefangen. Mhm. Aber die haben mich begeistert, weil sie, ich habe mir ein bisschen immer das Coaching angeschaut und das Coaching war gut. Von David Becker, hier unser Kollege. Das war gut. Natürlich teilweise nah an der Verzweiflung, weil der konnte ja nichts bewirken großartig. Aber ich fand seine Coaching-Punkte gut. Ne? Teilweise einfach den Unterschied immer klar gemacht zwischen attackieren und pressen. Ne? So was der Unterschied. Also auf einen Meter vorher dann stellen und nicht nur drauf loslaufen, weil sonst bist du mit einer Körpertäuschung vorbei. Super. Also ein bisschen angeschaut. Ich habe 2, 3 Spiele von Südwest gesehen. Auch 1, 2 super Talente dabei. Leider kein deutschen Bass, weil bei dem Turnier mussten 12 deutsche Spieler im Kader sein. Und es durften dann noch zusätzlich, wenn du 12 hattest, zusätzlich nicht deutsche Spieler mitgenommen werden, maximal 2. Und die hatten 2 und das waren die besten Spieler von denen. Hatten aber auch einen super 2008er dabei.
Was macht das für einen Sinn? Also warum? Was war denn das Argument, dass man...
Ja, ich kann es verstehen. Einbürgerung ist natürlich in dem Alter noch immer gut, ne? Kannst du machen. Also... Ich denke, niemand würde da jetzt Nein sagen.
Wahrscheinlich hat man gesagt, die sind in Deutschland wahrscheinlich wohnhaft und geboren. Also das sind deutsche Kinder, ja. Nur die Eltern haben ja noch einen Pass und jetzt sind sie aus Stolz noch, haben den Pass noch da. Aber im Grunde ist der deutsche Pass genauso nah wie, oder näher sogar, als der.
Wenn du beantragst, kriegst du ja Priorität auch, wenn du allein bei dem Turnier gespielt hast. Ein Spieler von uns war auch dabei. in Deutschland geboren, hat halt nur einen türkischen Pass, schon längst vor 8 Monaten den Pass beantragt und jetzt durch die Nominierung für den Stützpunkt hat er die Priorität bekommen und wird dann in naher Zukunft in dem nächsten Quartal jetzt den deutschen Pass kriegen.
Okay, das kann ich pushen in dem Verfahren.
Genau. Du musst einfach eine Einladungs-E-Mail, die du geschrieben hast, kriegt er und die kann er weiterleiten an die Behörde und dann, wenn sie es überprüfen, rufen sie dich an, also mich an oder irgendjemand, der da irgendwie bestätigen kann. Und das heißt, er ist relevant für den deutschen Sport und das ist natürlich ein Vorteil und deswegen ist das jetzt, muss sagen, klar, die nehmen nur, man wird dann nur Spieler mitnehmen, die auch darauf Aussicht haben. Du wirst jetzt nicht hier einen ukrainischen Flüchtling oder sowas mitnehmen, wahrscheinlich. So.
Ne? Ich frage mich eigentlich, warum man beim Futsal-Auswahlturnier im Gegensatz zu diesen Fußball-Auswahlturnieren, die viel komplexer sind, weil du sehr, sehr viele Spieler brauchst für ein Team und deshalb man keine Mixteams machen könnte.
Ja.
Aber warum eigentlich im Futsal nicht anders gedacht? Wieder hier Mut zur Veränderung. Man kann doch eigentlich, die ganzen Verbände reisen an mit den Stützpunkten, aber vor Ort wird für jedes Spiel, für jede Spielrunde, werden die Spieler neu zusammengewürfelt. Und erstens.
Aber positionell trainiert, ne? Also, sie müssen auf den Positionen passen, ne?
Nicht innerhalb des Teams, sondern es gibt dann keinen Verband. Bestfahren. Team 1, 2, 3 und die haben dann die Spieler und die Spieler.
Aber wichtig, du hast Ala aus Bielefeld, der dann aber im Südwest auf Ala spielt. Also die Position.
Oh, sehr gut. Ja, okay, das ist geil. Okay, stimmt. Genau. Ja, muss
das stimmt. Ja, das wäre auch ein bisschen skurril, weil natürlich jeder eine andere Philosophie vertritt. Also ich kann dir sagen, gab wenige Stützpunkte, die wirklich einen Ala hatten, der einen Sidestep macht, der attackiert den Ball, der Ballattack hier Finte macht, den Chip.
Aber das Schöne wäre doch, Sebastian, die es nicht machen, die kommen dann aber auch mal an einen Trainer ran, der ihnen die Impulse gibt. Weil dann kannst du die Coaching-Punkte jetzt, nehmen wir David Becker.
Ja, aber ich glaube, so ein Turnier ist dann ein bisschen wenig Zeit dafür. Also, bestimmte Grundsätze, aber für positionelle Entwicklung. Ich glaube, was David Becker zum Beispiel macht, das meine ich, er hat Grundlagen gecoacht, die alle befolgen.
Ja, aber so ein Turnier ist ja auch nicht für Entwicklung da. Es ist ja einfach zu zeigen, ganz ehrlich, am Ende ist es wie am Tag der Klausur. Da brauchst du auch nicht nur mal 3 Stunden vorher in die Hefter gucken. Also entweder du kannst es oder nicht und dann siehst du den Status, siehst du Stand jetzt. Wäre mal spannend, ich würde gar nicht sagen, dass es besser ist, aber wäre mal spannend, ein Turnier nach dem Muster zu machen und einfach diese Vor- und Nachteile sehen und macht das im Futsal nicht mehr Sinn. Im Fußball geht das ja nicht, das sind so viele Spieler.
Spannende Idee. Das heißt, jetzt schon fast was von Kings League hier. wie gesagt, dafür müsste wirklich grundsätzlich gut, also wirklich auf den Positionen ausgebildet werden, damit das einigermaßen strukturiert und auch fundiert funktioniert. Eine Idee, die im Raum sicherlich mal reingeht, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich hatte aber noch eine ganz skurrile Szene. Darf ich dir davon berichten?
Ja, natürlich. Gerne.
Du kennst das ja aus dem Fußballspielbetrieb, ne? Ich frage dich mal, was passiert. Genau, du musst mir einfach nur sagen, was passiert. Es sind noch 2,4 Sekunden auf der Uhr. Dein Torwart hat den Ball. Du führst 4:1. Ja, 4:1. Der gegnerische Trainer kommt rüber, weil 2,4 Sekunden, der Ball ist
im Tor. 2,4 Sekunden?
2,4 Sekunden. Der
bei
Ball
4:1.
Okay, bei 4:1, der Torwart hat den Ball. Und der gegnerische Trainer kommt rüber und will Shake Hands machen, weil das, ne, so. Wie erwartest du die Reaktion von dir? Du bist ja der Trainer, der 4:1 führt und sein Torwart hat noch 2 Sekunden Ball.
Gut, ist natürlich, das sind jetzt auch viele, die Schützpunkttrainer sind ja alle lange im Futsal. Ich würde sagen, wenn du so einen Fußballtrainer hast, dann finde ich das total befremdlich, dass du
tust. Ja.
Im Futsal ist das ja Usus. Dass man auch die letzten Minuten so runterspielt und dann, am Ende auch den Ball dann teilweise am Fuß einfach also nichts mehr macht. Also 2 Sekunden, da geht ja gar nichts mehr. Also wie soll das denn passieren? Das ist ja auch sein Respekt vor dem Gegner. Okay, was gewonnen? Das ist eigentlich noch der Respekt, den man damit gibt mit dieser letzten Sekunde so ein bisschen. So kann ich es im Futsal. Aber ist beim Turnier jetzt was anderes passiert, oder?
Ja, ich werde natürlich den Trainerkollegen hier nicht benennen und absolut alles anonym. Ich berichte aber natürlich frei. 2,4 Sekunden vor Schluss. Wir liegen 1:4 hinten. Ich denke, ne, so macht man das im Spielbetrieb. Habe ich so in Spanien kennengelernt.
Ich war auch noch als Unterlegener, bist du dahin?
Ja, natürlich bin ich hin und habe ihn gratuliert für die tolle Leistung. Ne? Wir hatten jetzt natürlich kein, wir hatten übrigens, unser Torwart hat sich verletzt, wir hatten nur einen Feldspieler im Tor, deswegen auch jeder Schuss ein Treffer. Aber unabhängig davon bin ich hin und reiche ihm die Hand und sage Gratulation. Und er guckt mich irritiert an und sagt, sind noch zwei Sekunden und ruft ihn aufs Feld, werf lang nach vorne, alle nach vorne, alle nach vorne. Und ich denke nur, ich guck ihn an und dachte im Moment, Ehrgeiz ist hier nicht angebracht vielleicht. Aber habe ich noch gesagt, also du bist doch aus dem Futsal-Spielbetrieb. So, der war nämlich jahrelang dort. Kennst du das nicht? Dachte ich. Dass man Shake Hands macht und dann haben wir Trainer uns schon mal gratuliert, weil das in einem Moment geschieht, wo eigentlich Ruhe herrscht. Du kennst das ja auch, Spieler legen in der Bundesliga, wenn 7 Sekunden zu spielen sind, 4-1, legen den Ball hin und gratulieren sich.
Okay.
So. Lass es manchmal 20 Sekunden sein. Das waren 2,4 Sekunden, Daniel. Und der hat mir nicht die Hand gereicht, sondern hat seinen Jungs angeschrien und gesagt, wirf den Ball lang und alle nach vorne. Und wo wirft er denn hin ins Aus? Ich denke so,
also
ist ja erstmal, Ehrgeiz ist hier vielleicht nicht angebracht.
Das sind ja auch einige Dinge kurios, weil erstmal das Setting im Futsal ist befremdlich. Zweitens, du kommst als Unterlegener, nicht als der Führende.
Mit Respekt und Anerkennung.
Vorbei. Und dann Sichtungsturnier. Also da ist sowieso ein Tor mehr überhaupt nicht relevant und auch eigentlich ein Sieg gar nicht relevant. Okay, das ist natürlich dann befremdlich.
Ja, jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht wollt ihr nochmal einen geilen Abwurf präsentieren lassen vom Spieler, vom Torwart, und dann einer macht ein Kopfballtor, wie Fuad Agnima am Wochenende bei St. Pauli. Nein, also wie gesagt, das war einfach für mich die Fußballkultur, die ich versucht habe, das Sportliche, wirklich auch sportlich, dachte ich, wäre doch mal cool, ihn zu gratulieren, wie wir das aus dem Spielbetrieb kennen, ne, wenn du mal unterlegen bist. Und ich habe ihn gratuliert und irritiert hat er mich abgewiesen. Und ich dachte, okay. Und das war dann für mich eine Erfahrung. Da dachte ich, okay, das war sehr ehrgeizig. Und spannend. Es war für mich.
Manche kannst du aber auch nicht helfen, Sebastian. Ja, am Ende muss man sich das wirklich sagen. Ja, okay, dann.
Ja, ne, alles
zieht cool, deine
ne?
Show ab.
Ja, tut aber spannend.
Eigentlich eher leid. Ne?
Ja, ich sag's dir, am Ende sind das die Trainer, die dann noch eine Tabelle fordern.
Ja.
Kein Scheiß. Das sind die Trainer, die, also der weiß, wenn er mir zuhört, weiß er warum, aber das ist halt eine fundierte Kritik. Der fordert am Ende die Tabelle, tatsächlich.
Das ist ja aber auch die Kritik im Fußball-Jugendbereich, warum sich das alles so verschlimmbessert hat über die letzten Jahre, weil diese Fußball-Jugendtrainer, ich bei meinem Kleinen letztens erst hier bei uns im Dorfverein, auf dem Nachbarplatz war wahrscheinlich die Jugend oder so, völlig am Rundfahren, eskalieren. Ja, völlig absurd. Also dieser Ehrgeiz in diesem Jugendbereich. Was ist los, Leute? Geht es um euch oder um die Kinder und um den Spaß am Sport? Ich meine, das ist halt sinnbildlich. Absolut sinnbildlich, natürlich echt. Dann Futsal weiter.
Ich weiß auch nicht, also vielleicht bin ich da auch zu sensibel für, ich kann es nicht sagen, weil ich halt Erziehungswissenschaftler und Sportwissenschaftler bin und eben Sportpädagogik und Psychologie vertieft in dem Moment vielleicht auch reflektiere. Aber es
der,
war...
Der dachte sich einfach, da kommt der Futsal-Philosoph, der Futsal-Podcast-Typ.
Ja, den gebe ich jetzt nicht. Da bin ich in einer ganz anderen Rolle. Da bin ich als ne, da bin ich für meine Jungs und für den Sport ganz neutral dabei. Ja. Also zumindest da einfach respektvoll. Aber nee, das war irritierend und das war einfach eine Szene, da dachte ich, boah, das ist voll fremd, weil es nicht die Futsal-Kultur ist, die ich mein Leben lang kennengelernt habe. Das bei diesem Turnier, weißt du? Aber wie gesagt, auch ich übertreibe vielleicht wahrscheinlich. Also in der Sicht, übertreibe heißt, vielleicht hab ich es anders wahrgenommen. Aber er hat mir nicht die Hand gereicht, hat sondern gesagt, ey, sind noch 2,4 Sekunden, weist mich ab und schreit wirklich, werf den Ball nach vorne, alle nach vorne. Und ich denke,
beim Landesauswahlturnier gab es immer so viele skurrile Szenen. Also da reiht sich das sehr gut ein.
Aber während das an Landesauswahlturnier immer noch so ein Prestige hatte für die Tabelle, weil da gab es eine Medaille.
Ja,
das gab's stimmt. Gab es das hier nicht, wirklich. Kausaler Zusammenhang zwischen Ergebnis und Nominierung. Ich würde behaupten, den gibt es nicht. Es gibt eine Korrelation, aber mehr auch nicht. So ist das. Ja. Aber dass jetzt hier Wissenschaft spreche, unabhängig davon, das heißt einfach, das ist nicht 1:1. So ist es einfach. Ja, cool. Aber
war, also war doch aber
Sandwich schließen.
War
ein cooles Turnier. Hat Spaß gemacht. Unsere Jungs aus Bielefeld nehmen was mit. Wir werden den Kader natürlich noch verändern, weil wir mit einem Kader hingefahren sind, den wir hatten und nicht den wir wählen konnten. Es war super, auch liebe Grüße an Jörg und vielen Dank an die Holzpfosten Schwerte, die haben uns mega unterstützt mit dem Stützpunkt von uns. Genau. Und noch Jörg Olsowski aus Hamburg grüßen, weil den seit langen Jahren mal wieder gesehen. Und die anderen Trainerkollegen auch, die ich länger nicht gesehen habe. Will keinen außen vorlassen. War einfach schön, das Wochenende. Und auch anstrengend und intensiv, muss man auch sagen.
Ja, dafür ist er super. Es war immer super dafür. Für das Netzwerken
genau.
War es einfach unglaublich wichtig, unglaublich schön. Und ja, ich vermisse es auch für die andere Sache. Naja, okay.
Ja, gut.
Super. Schöne Sache. Dann, ja, dann haben wir jetzt noch ein paar Minütchen jetzt für die Bundesliga.
Ja.
Im neuen Jahr. Erster Spieltag im neuen Jahr. Ja, sollen wir reingehen?
Ja, können wir ganz schnell machen, ne?
Ich habe tatsächlich auch nicht viele Spiele hier, weil es kaum, als ob der Live-Tipp gar nicht mehr relevant wäre. Ich denke manchmal, wir entwickeln uns zurück und zwar in großen Schritten. Ja, Live-Ticker gibt es einfach für viele gar nicht mehr. Also ich dachte, das wäre nun echt, also ich muss immer wieder sagen, so einfach dieses Ding zu machen. Einfach
ja, mal einen Tipp machen. Daniel, egal. Spiele, wo ein Live, kein Live-Ticker war, aber dafür eine Live-Übertragung, das sollte man
nicht. Nee, das meine ich nicht. Nee, natürlich, ja, das war ja, das ist dann okay. Obwohl, auch dann kannst du das klicken, weil es hat da nicht jeder dann immer YouTube und Riesenkonto noch Volumen und weiß, wo dieser Stream ist und so, ne? Nee, das meine ich nicht. Die Spiele habe ich ja auch hier, aber war genug andere. Aber ich muss sagen, ich will mal die Highlights loben jetzt. Die Veränderung jedenfalls. Wir haben da ja auch viel Kritik geäußert. Also müssen wir jetzt auch so fair sein, ich muss so fair sein, sagen, hey, es gefällt mir jetzt das Format, wie es jetzt ist, ist okay. Ja, also echt, das hat sich jetzt in dieser Saison deutlich gesteigert. Ist auch besser als letztes Jahr. Warum? Viel längere Szenen, wir sind immer bei so 5 Minuten, haben also doch einige Szenen dabei, haben auch einige Paraden dabei.
Ja.
Diese Musik ist weg und haben einfach den Hallenton dabei, dass man auch hört, okay, da in der Halle war jetzt auch, da war doch mehr Stimmung, als die Zuschauerzahl vermuten lässt. Mhm. Ganz wichtig. Kommentator, ich bin hin und her gerissen, ich weiß nicht, ob es besser war, ob wir es bräuchten, ob es aber sinnlos war. Ich glaube, neutral. Kann man machen, muss man nicht. Interviews danach, kann man nicht, muss man, also genau dasselbe.
Ja. Ich lasse
deine Meinung?
Unkommentiert, für mich ist das nicht so gut wie letztes Jahr, aber besser als zum Anfang der Saison. Ich habe schon mal gesagt, es ist einfach auch eine Strategie, die gefahren wurde, vielleicht unbewusst oder bewusst, ich weiß nicht. Ist es auf jeden Fall kostengünstiger. Lass es einfach so stehen.
Ja. Kostengünstiger. Ah ja, und es ist regelmäßig, weil wir hatten ja auch sehr, sehr starken Verzug drin, mal zwischendurch, um Tage.
Ja.
Ist jetzt auch optimiert. Also,
ja, cool.
Besser geworden.
Genau. Ja, dann fahre fort. Was gab es denn so am Wochenende?
Ja, also erstes Spiel, was ich hier auch nicht weiter kommentieren möchte, weil kein Live-Ticker, auch ohne Livestream, der SFC Stuttgart gegen den HSV. Ja, boah, richtig deutliches Ding für den HSV. 1:9. Und der HSV noch ohne Pusic, auch mit der beste Mann in der Saison. Der SFC, 4. Spiel ohne Lizenztrainer, ist auch überraschend. Ich meine, da gibt es ja die Regel in den Statuten, in den Lizenzbedingungen, dass der Trainer eine Futsal-B-Lizenz haben muss oder Fußball-A-Lizenz.
Ja.
Vielleicht hat er es. Ich meine nicht. Ich habe noch nichts aus der Community gehört, dass der Trainer irgendeine Lizenz hat. Was hat das? Dann ist es okay. Aber ich meine nicht. Bitte mal Feedback. Wäre dann halt schon wieder wie letztes Jahr Ali Azar bei Wacker ohne Lizenz auch mehrere Spiele. Es ist der teuerste Posten, den man hat. Das Lizenzbedingung ist dann schon Wettbewerbsverzerrung in großem Maß aus meiner Sicht.
Ja, es
An,
ist.
Ja.
Ja. Also, ja, das ist, war letztes Jahr schon so. Mal, dann haben sie, ich weiß noch, Wacker hat da damals dann irgendein Trainer einmal kurz mit einem Handy auf die Bank gesetzt und.
Ja, ja,
genau. Ach, Gott, wer weiß, was da alles passiert, aber es war einfach nicht, ja. Ja, so ist das eben aktuell noch im deutschen Futsal. Gibt es ja noch nicht so viele Lizenzinhaber. Ne? Aber A-Lizenz-Fußballtrainer würden ja auch funktionieren. Vielleicht haben sie auch einen. Wir wissen es nicht.
Total, ja, das ist korrekt. Ja.
Aber wir können das nur so berichten, wie du immer sagst. Wir sind Außenstehende und geben unseren Senf, wie andere es sich dann auch denken können. So ist das eben. Ne? Ja, aber ich möchte das Spiel noch, da möchte ich noch mit einem Kommentar hinzufügen. Mhm. Also wie gesagt, ich habe das Spiel mir nämlich nicht ganz angeschaut, aber mir wurde was zugeschickt. Und zwar, es gab ein Phantomtor für den HSV. Phantomtor nenne ich es, weil es war ein Tor, aber die Schiedsrichter haben auf Abstoß entschieden. Der Spieler,
Neves,
ne, Carlos Neves, glaube ich, von die 8 von Hamburg, schießt von halb rechts aufs Tor, Ball wird abgefälscht von Jovanovic, glaube ich, von Stuttgart und geht dann unten in die kurze Ecke am Torwart vorbei ins Tor. Man sieht das ganz deutlich, weil mir wurde das auch.
Wo sieht man die Highlights oder?
Nein. Mir wurde, also ich habe es nicht.
Ah, wirklich zugespielt, okay.
Genau. Mir wurde zugespielt und das Ding ist drin. Alle freuen sich, Hamburg jubelt. Sogar Stuttgart ist am Boden, also wirklich mal ganz normale Körperhaltung, so das Ding war drin, scheiße. Ja, und dann geht die Kamera auch schon Richtung Mittellinie. Hamburg geht schon wieder in die eigene Hälfte. Und auf einmal geht es weiter mit Abwurf.
Was?
Ja. Es gab ja schon mal so ein Tor beim Landesauswahlturnier von uns, Westfalen gegen Mittelrhein, da haben wir auch so ein Ding geschossen. Nur da war es so, dass Nils Klems damals sich den Ball genommen hat und einfach zur Eckfahne gelaufen ist und einen Eckball ausgeführt hat und die Schiedsrichter waren völlig irritiert. Und alle anderen haben gejubelt. ja, und dann gab es einen Eckball anstatt Tor. Da hatte ich noch eine Diskussion damals mit Daniel Fredel, der da Trainer war, dass ich gesagt habe, also das hättest du aber auch hier korrigieren können. Weil alle deine Spieler und du, ihr habt das bestimmt gesehen. Naja, aber hier war es so, dass wirklich alle ersichtlichen Spieler im Bild mit dem Tor gerechnet haben, nur die Schiedsrichter nicht. Die haben einfach mal auf Abwurf entschieden. Naja, schade. Das war noch eine skurrile Szene. Ansonsten zu dem Spiel habe ich nicht viel zu sagen, außer dass der Celani-Effekt anhält. Mit Jalle im Tor kann der HSV nicht verlieren.
Ja. Ich glaube auch, der HSV, gar nicht egal, mit welcher Mannschaft er kommt, wenn der Jalle im Tor steht, ist immer gut.
Ja, nur unentschieden gegen Weilendorf und den Rest gewonnen, ne?
Mit ihm. Ja,
so das ist
super. Sagen. Auch sagen, hätte ich auch nicht gedacht. Aber klar, Grünberg und Pusic sind halt auch mal gute Effekte gewesen. Plus kein großes Verletzungspech beim HSV. Die haben ja einen schmalen Kader, der Top 8 Spieler. Ist ja schon ein sehr enger Kader, aber die sind alle immer da. Die sind nicht verletzt, sind fit.
Ja. Der Trend, Daniel, geht eh zu 6-7 Spieler auf der Platte. So ist es.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, dann haben wir Pauli gegen MCH, auch wieder kein Livestream, auch nur 50 Zuschauer da in der Halle bei Pauli. Ach, es tut mir echt leid, dass es da jetzt irgendwie so einbricht, 2-10 geht da Pauli unter. Boah, es tut mir echt mega leid da, man macht ja schon ein bisschen was. Der Patrick Ernst Bunsemer ist auch zurückgekehrt, aber da ist gar nichts da, also ist echt wirklich schade. Was ich hier in dem Spiel nur, weil kein Livestream habe ich nicht viel angeschaut. Aber ich fand, dass 1-2 durch Strickert war ein richtig schönes Lehrbuch-Futsal-Tor. Nämlich Strickert ist auch fix so. Ich weiß nicht mehr, wer der Pivo war in dem Fall.
Agnima
macht dann also den klassischen Fixo-Pivo-Change oder Wechsel. Ne? Also einmal kurz angelaufen, schöne Täuschung, geht nach, läuft nach, schön lang gehalten, dann abgelegt, boom. Bilderbuch. Richtiges Bilderbuch.
Mit der Sohle schön gehalten und dann abgelegt. Top-Tor, kann man sich anschauen, kann man für einen Lehrgang nutzen, mache ich auch demnächst. Werde ich mir nehmen, das Tor. Und ja, cool, war ein cooles Tor. Tiefe bespielt, wahrscheinlich, also hat man nicht gesehen, aber wahrscheinlich hat Fuhrt noch eine Finter gemacht, damit er halt frei steht, also hinter dem Fixo nochmal nach links und dann nach rechts raus. Alles top, aber vielleicht muss das auch gar nicht gegen Pauli. Alles top, schönes Tor und ja, wie du schon sagst, schade, Pauli, der MCH mit, ich glaube, mit wie vielen Spielern war, mit 7 Feldspielern da, hat funktioniert. Und ja, das letzte Tor war noch ein Kopfballtor von Fuad Agnima, also sieht man ja auch nicht so häufig im Futsal. Aber das Spiel muss ich auch nicht großartig kommentieren, bei einem 10-2 Lob an den Sieger und hoffentlich schafft der Verlierer noch irgendwie sich aufzubäumen, weil ich habe ja gesagt, vielleicht geht noch Relegation. Das wäre noch was. Ne?
Aber die Schlusslichter wirklich unter die Räder kommen.
Ja.
Und ja, aber unter die Räder kommen wir auch zum dritten Schlusslicht leider. Von Düsseldorf. Ja, gegen Liria 2-7. Ich habe nur die Kasse hingebracht in die Halle, weil ich habe völlig verschlafen mit den Kindern am Wochenende, waren länger wach und ich hatte ja die Kinder und Sonntag, ich habe dann direkt gesagt, ich will keinen Sonntag spielen, wenn ich Kinder habe, ich kann da nicht. Weil der ganze Tag ist dann mit den Kindern früh, Sonntag ist Familientag. Also irgendwie dieses frühe, dann diese Sachen zu organisieren, kann ich einfach nicht. Ich habe noch meine Pflicht getan und das Geld hingebracht. Das war wieder gut,
Daniel,
geschafft.
Daniel, mal ganz ehrlich, du bist ja ein richtiger Ehrenmann, gerade hier, muss ich sagen. Dass du da Familie auf jeden Fall in den Vordergrund stellst. Das ist super.
Ja, dabei also definitiv, hat mir zwar leid getan, aber alle, die vor Ort waren, haben das super gerockt, war voll, die Halle diesmal. Mhm. Hatten wieder viele Schüler auch da und Kinder, waren über 300 in der Halle oder 300 waren dann da. War richtig gut, wurde mir berichtet. Ja, auch die entsprechend, was du halt auch umsetzt, das merkst du so extrem dann auch in den Umsätzen, die du halt hast, beim Verkauf. Es ist schon enorm. Dann macht das halt auch, muss man ganz ehrlich sagen, den Leuten, die da stehen. Wir haben zwei Leute, die helfen Catering. Wahrscheinlich jeder irgendwie zwei, drei Leute, die sind immer da. Aber auch den Leuten, ja, die sind ja da, die Kosten sind immer da. Ja, nur wenn du halt etwas dreifach umsetzt, dann steigt ja dein Gewinn total schnell, weil die Kosten für die beiden hast du sowieso und einkaufst hast du auch. Ja, ja. Also das ist schon geil, wenn du ab und zu mal so Spiele hast. Tja, nur leider ist die Halle voll und dann kommt dieses Spiel raus mit dem Verlauf, ja, bis zu 33 Minuten haben wir geführt. Ich kenne auch nur die Highlights jetzt in dem Fall. Und dann ist das Spiel völlig entglitten und mit einer ganz schlimmen Flying-Goalkeeper-Phase am Ende dann völlig eskaliert.
Ja, ganz viele dumme Fehler habt ihr gemacht, ganz ehrlich. Also im Aufbauspiel einfach so sorglos Bälle den Gegner zugespielt, ohne Bindung gespielt. Also das war ohne Bewegung und Bindung mehr auf einmal. War echt überragend gut für den Gegner.
Leider. Ich hab ein paar Kommentare gemacht. Das erste war, ging ja schon gut los mit Eigentor der Kamalita, der arme Junge. Ja, aber wer natürlich stark war in dem Spiel, auf jeden Fall auch in der Szene, ist Fayazi, ja, der Iraner. Von Liria wirklich gut da über links, wäre auch noch linker Ala gewesen, überrennt Choftorov, der gut ist jetzt auch nicht der schnellste und da geht's los, unglückliches Tor, liegt 1-0 hinten, aber im Prinzip kommt man zurück mit Hudacek, da Ballverlust in der Mitte und dann sucht Krause von Liria, war das glaube ich, nur den Ball, hat den Mann hinter sich, Hudacek gar nicht im Auge, klassischer Fehler. Und dann kriegt Hudacek da den Ball auf den zweiten Pfosten und macht ihn dann rein. Dann Bedani 2-1. Da kommt ein schöner Ball von Yoshida in den Lauf. Filatov, ja, ist ein super Offensivspieler, und aber blockt nicht, läuft auch völlig falsch zurück da in dem Moment. Und dann steht Bedani vor Wiegels, unserem Nationaltorwart, der eine super Saison spielt. Es gibt ein Manko, das haben wir schon angesprochen. Hier sieht man es wieder. Pavlos geht immer in die Knieabwehr. Ich weiß nicht, wo er sich das antrainiert hat, nur noch in die Knieabwehr zu gehen. In dem Fall sieht man es. Ja, ja, hier ist eine ganz klare Lacrosse, für mich eine ganz klare Lacrosse-Situation. Warum? Weil Bedani hat den Ball unter Kontrolle. Ja, das ist keine spontane Situation. Ja, also er hat ihn auf rechts und man muss doch die Spieler kennen und dann weiß man, auf welchem Fuß er da kommt. Und dann mache ich halt danach links den Schritt dann zu. Er macht die Beine auf, dann überlegt er, mache ich Beine oder nicht? Ja, okay, schieße ich. Beide zu, zack, dann hat Wiegels den Ball, bin ich sicher.
Ja, ich habe ja im Laufe der Saison am Anfang schon gesagt, irgendwie entwickelt Wiegels ein Knieball-Syndrom oder wie man es auch mal nennt. Ja, ist halt irgendwie.
Knieball-Syndrom. Ja.
Ja, unabhängig davon, wie wir es nennen. Hatte Plästers ja auch mal eine lange Zeit. Und Plästers hat in seinem Spiel gegen Regensburg überragend gehalten übrigens. Irgendwie ist jetzt Wiegels an der Reihe damit, dass er in den falschen Situationen oder in den richtigen Situationen die falsche Technik oder andersrum macht. Ja, also die Technik sieht gut aus, nur falsche Situation. So ist es eben. Sieht gut aus, nur falsche Situation. Also das dann eben. Und jetzt wichtig, jetzt können wir auch mal kurz was hier zur Trainerschulung beitragen. Technik in der falschen Situation ist falsche Taktik. Das ist der Punkt. Das ist Taktik. Individualtaktik, ne? Ich mache etwas in der falschen Situation oder, wie gesagt, eine falsche Technik in der richtigen Situation ist Technik. Na? Ha?
Ah, spannend. Der Oberlehrer. Ja, aber egal. War eine gute Partie von Wiegelt, aber noch besser hat mir gefallen. Wu. Also 19 Jahre alt, ist ja richtig jung. Der Torwart jetzt hat es jetzt auch durchgesetzt.
Okay.
Und auch der Madi ist weg, hat den Verein aber privat, Studium und so weiter verlassen. Und Kuse hat ja auch über den Podcast.
In Schwerte ist er jetzt übrigens.
Genau, ist gewechselt wieder, hat aber private Gründe einfach aufgrund seines Studiums. Und wünscht man ihm auch alles Gute. Hat ja auch ein gutes Spiel einmal gemacht, war wirklich stark dann die Partien, wo er drin war. Und Martin hat super wieder und super minimalistisch. Also,
ja,
minimalistisch. Kennst du noch Mamarella?
Ja,
der hat ihn nicht gehalten.
Ja.
Also, ja, klar, kennst du Mamarella. Aber ja, kennst du den Mamarella? So rum halt, das meine ich. Also nicht. Klar,
ja,
dieser super minimalistische Spiel, der steht einfach nur rum, macht irgendwie gefühlt nur drei Moves und
ja, aber, sich
kaum und aber wird immer angeschossen, also so stark. Mega.
Da muss ich mal einhaken gerade. Weil minimalistisch und keine Moves passt eigentlich ganz gut. Es gab nämlich ein Gegentor, da geht er auf einen langen Pfosten und der guckt nur hinterher, anstatt den Kreisschritt zu machen, der automatisch. Okay. Das habe ich gesehen. Da dachte ich jetzt gerade sehr, du lobst ihn dafür. Ich denke, so in dem Moment war er vielleicht zu minimalistisch in seiner Bewegung. Okay. Aber du sagst ja schon richtig, junger Torwart, an vielen Gegentoren schuldlos, hat auch einiges gehalten. In den Highlights kann man es sehen. Aber das Gegentor, das würde ich jetzt, die hält er vielleicht auch gar nicht mit dem Grätschritt. Ne? Vielleicht hält er den noch nicht, aber er muss den Grätschritt machen dort. Da guckt er mich nur hinterher. Das war so ein, da dachte ich so, oi, der wirkt aber unmotiviert auch in dem Moment. Aber das wissen wir auch alle, Torhüter, die das Fußballspiel erlernen, die machen wirklich Ups and Downs und das wissen wir auch. Und ja. er ist in einer guten Superkompensation, also seine Gesamtkurve. Also wenn man es linear ziehen würde, wäre aufsteigend. Und deswegen spielt er auch bei euch in Düsseldorf. So ist das eben. Ja, deswegen steht er am Tor. Und das ist auch eine gute Entscheidung. Genau richtig, diesen Torwart jetzt zu bringen. Nächste Saison wird er schon besser sein als manch anderer. Ja, so ist das eben. Ja.
Dann haben wir noch 2-2 durch Schulz. Hier, Yoshida aus meiner Sicht rückt dich auf Strong Side, also rückt dich ein. Als Ball entgegensetzter Ala. Dadurch da auch viel Platz in der Mitte. Potlatschik ist viel zu weit weg. Auf Yusufi war das. Und dann irgendwie ein bisschen glücklich kommt der Ball zu Schulz, halt da, haut das Ding rein und dann geht's halt schnell. Dann kommt die Fayasi-Show mit wirklich guten Konterspielen, schnelle Konter gespielt, einfache Ballverluste von Fortuna. Und dann kommen halt ganz viele empty net Goals.
Irgendwann müsste auch aufhören, dachte ich mir in dem Moment. Also am Ende, warum noch da den Flying bringen? Ihr liegt 6-2 hinten und ihr macht weiter Flying. Ich denke so, das ist auch wieder Ehrgeiz, der aber am Ende euch vielleicht Spielzeit nimmt, weil jetzt habt ihr den Flying wieder gebracht, aber warum bei 10 Sekunden oder weiß ich nicht, bei einer Minute noch bringen, warum nicht auf 4-4 umstellen, um einfach da den Lerneffekt zu haben? Du kassierst keins höchstwahrscheinlich.
Aber Martin Ruh macht fast noch das Tor, trifft aus gefühlt 50 Zentimetern Entfernung den Pfosten.
Ja, genau, das war eine geile Szene. Schade, wenn das dann nicht macht. Aber trotzdem frage ich mich, warum man so lange den Flying bringt, wenn man schon so einen nach dem anderen kassiert. Irgendwann muss man realisieren, dass der in dem Moment nicht wirkt und dann gibt man den Jungs die Chance, 4-4 sich zu verbessern. Und jede Szene, die du hast, kann dich besser machen, wenn du das im Nachgang halt reflektierst und aufarbeitest. So ist das. Und ja, aber so habt ihr aus meiner Sicht auch, weil ihr das am Ende aus meiner Sicht dann nicht mehr klug gemacht habt, auch in der Höhe verdient verloren. Obwohl ihr 33 Minuten gut gespielt habt, anscheinend.
Ja, ja. Danke Sebastian, ich mag dich auch.
Ja.
Aber ja, hast recht. Ja. Leider hast du recht. Da hast du ausnahmsweise hast du mal recht.
Ja.
Okay.
Ja. Gut, aber die anderen Spiele, was gab es noch?
Es gab noch, Pass gegen Hot. 3-2 Sieg. Und ich schaue mir diese Highlights, 120 Zuschauer übrigens, so irgendwie die Stimmung ein bisschen. Djindjic ist ja weg, muss man nochmal bei Pass berücksichtigen. Djindjic ist weg und hat wirklich ja viel gemacht. So, und dann, ich gucke mir diese Highlights an und ich denke mir, wie kann man dieses Spiel aus Hot-Sicht verlieren?
Mhm.
Ja, also das wirkt in den Szenen wie ein 10-1-Sieg.
Ja.
Ja, da sind 3 Pfostenschüsse. Ja, 5-mal irgendwie 2. Pfosten.
Ja,
und da holt aber auch der Keeper da alles raus, der Bayer. Wahnsinn, ist hier wirklich der Mann des Spiels hier, was er da alles da wegholt. Ja. Unglaublich. Also das ist für mich das Spiel bisher, wo ich denke,
what? Aber hast du es mitbekommen, das Tor war irgendwie 4 Sekunden vor Schluss auch noch, ne? Die haben da irgendwie, ich weiß ob sie...
Nein, das habe ich nicht gesehen. Ach, echt?
Ich habe nur, ich weiß es nicht. Ja. Aber es gibt ja keinen Kommentator, der es sagt, aber von außen wurde gerufen, 5, 4, 3, weil vielleicht ist die Uhr ausgefallen oder was auch immer, aber 3 Sekunden vor Schluss fällt dieses Tor. Also, krasses Spiel.
Okay, das ist dann noch krasser.
Ja, also das ist dann echt eklig, aber Hot hat anscheinend ein Pass-Syndrom, weil Hinspiel verloren, das Spiel verloren und damit ist Hot jetzt aber auch wieder gefährlich runtergerutscht auf Platz 4, aber jetzt der MCH dran, 2 Punkte dahinter und ist Platz 4, also damit auch der Heimvorteil im Viertelfinale ist gefährdet. Bei Hot. Gegen Pass musst du einfach gewinnen, aber Glückwunsch an Pass. Auch wieder überragend. Wie heißt der Gianluca, wer auch immer, der ich kann den Namen leider nicht auswendig, der den besten Ala der bisherigen Saison dort
macht. Alessandro.
Genau, Alessandro, genau. Und der hat auch, glaube ich, die Vorlage sogar gegeben. Ja, also, wie gesagt, wenn du das Ding gewinnst, gewinnst es. Und Hot hat vielleicht 3 Punkte verschenkt, aber vielleicht waren die, also Spielanteile, Highlights, ja, das ist dann immer ein bisschen verzerrt, sah aber so aus, als wäre es, dass es absolut verschenkt war.
Du hast gesagt, hier in der DFBF steht 40. Minute, also es ja. War ganz am Ende, okay, das hat man, ja, das ist natürlich schade, der Kommentator. Ey, das ist natürlich nochmal, da setzt einen drauf. Also hat auch nämlich beim letzten Tor aber abgeschrieben, dass natürlich auf einmal alle so passiv waren bei Hot. Also da kommt dieser lange Ball, lange Abwurf von Bayer und dann ist der irgendwie in der Mitte und irgendwie ist es so passiv. Ja, okay, klar, die denken, oh, komm.
Das passt 2-2. Ein Moment, jetzt als super Beispiel, weil das, was ich vom Landesauswahlturnier berichtet habe, mit dem Ehrgeiz, das ist ein Moment, wo du 2-2 stehst, noch 5 Sekunden, da kannst du Ehrgeiz bringen, aber nicht, wenn du 4-1 führst. Da kannst du es bringen.
Ja,
das
klar.
Ist das richtige Signal auch an deine Spieler. Das ist der Moment, wo Ehrgeiz gefragt ist. Und das andere ist Fair Play, was auch wichtig ist für die Entwicklung eines Spielers. Weil er muss soziale Kompetenzen haben, um in diesem Sport voranzukommen. Weil auch wir nur miteinander lernen können. Nur, wir müssen tanzen lernen miteinander im Futsal, sage ich immer. Aber das ist eben der Punkt. Das ist das richtige Momentum, wo der Ehrgeiz gefragt ist. Da musst du nochmal auf die Tube drücken, weil es geht um, da kannst du rangehen, da gehst du auch Risiko, richtig, weil du steht 2-2 und du hast den Ball und noch in dem Moment 7 Sekunden oder sowas waren es.
Ja.
Also, und dann 3 Sekunden vor Schluss machst du. Also, ja. Belohnt, gut, war super.
Vor allem ist auch spannend, dass man das erste war ein bisschen anders von Simsek, da gar nicht schlecht gemacht, da hat Muhammad hat das ganz gut in der Mitte gemacht, hat irgendwie in der Mitte den Ball und kann den gut verteidigen und dann durchstecken. Da kommt mir Lütti im Tor, ist wieder da, Litvinenko, da so ein bisschen unkoordiniert aus dem Tor mit so einer halb Knie, halb Lacrosse-Abwehr. Ja. Und dann kommt aber Hot zweimal Standard, ja, gut ausgeführt, Defensive von Pass schaut wieder nur auf den Ball. Ja, steht kein Blick zum Gegner. Deshalb hier einmal Klokko und Remenets, die ich auch ziemlich gut finde eigentlich. Und dann kommen eigentlich wiederum von diesem Standards von Hot auch zwei eigentlich ziemlich gleiche oder sehr, sehr ähnliche Tore durch Alempic, nämlich beides mal Konter. Situation von Pass, was ja anscheinend die Stärke dieser Mannschaft ist. Erinnert mich auch so ein bisschen an St. Pauli letzte Saison. So ein bisschen von der Art, wie die Siege entstehen. Das war auch so ein bisschen ähnlich, wo die Spoo-Brüder dann immer da für diese Überraschung gesorgt haben, dann auch mit durch Konter. Ja.
Ja, wie gesagt, gewonnen ist gewonnen und so läuft's. Ja, Daniel, letztes Spiel, Regensburg gegen Weilimdorf. Ja. Top-Spiel. 5-1, hättest du das erwartet, bei Regensburg ja so auch aufgepimpt wurde.
Ja, aber gut, man hat natürlich Gingic dabei bei Weilimdorf und ja, nur neue Spieler. Ich meine, dass das jetzt keine super Profis sind, das kann man sich auch vorstellen. Da kommt jetzt nicht mehr Geld rein, hätte ich mir jetzt gedacht. Es werden halt ungefähr ähnliche Spieler sein. Gut, ich habe mir natürlich wieder gefragt, wo sie zwei Deutsche hatten im Kader, der Rest war Brasilianer.
Ich finde das, find das mittlerweile schon fast ausgelutscht. Das ist schon ein Running Gag langsam. Also
ist ja, stimmt, aber man sieht es halt wieder. Also ja. Auch halt diese Kader.
Ja, wie gesagt, ich werde das nicht mehr kommentieren, weil das ist, wie gesagt, die realisieren es ja auch. Oder wie gesagt, die Begründung ist ja auch sicherlich da dafür, dass das so läuft, wie es läuft. Und ist völlig in Ordnung. Zum Spiel. Muss man einfach sagen, Weilimdorf, gefühlt mit dem alten SFC, also der Meistermannschaft, war Lubitsch, Ante Lubitsch, Asowski, Gindic, Mosinovic, der hat ja auch mal beim SFC gespielt. Und jetzt noch Akzentjevic ins Tor, dann hast du auf jeden Fall die Meistermannschaft, ein Meisterblock. Ja. Und plus Susau und Ack und das ist schon ein, das ist jetzt Ferrari und endlich spielen sie auch so. Letztes Jahr waren sie auch schon ein bisschen Ferrari, aber jetzt fährt der Ferrari auch Topspeed aktuell. Auch wieder Stuart Ack überragend. Wird der da angestellt mit den Regensburgern. Zieht, also wie gesagt, nicht zu bremsen, gelb-rote Karte auch, weil Stuart Ack einfach nicht zu bremsen ist für Regensburg.
Er ist ja so schnell vorbeigezogen bei der Aktion. Ja. Wahnsinn.
Und wie Memo Schlüsser da abschließt, ist einfach mit der Picke ins kurze Eck, Wahnsinn, was ein was für Maschinen die da auf dem Platz haben. Ne? Also das ist echt, Weidendorf ist, wenn die nicht Meister werden, dann sollen sie schließen, wirklich, dann sollen sie schließen. Dann, wenn sie mit diesem Kader nicht Meister werden, dann sollen sie bitte zurückziehen.
Ja. Dann wir ich habe noch nicht verstanden, warum die ganze erste Halbzeit, ob es da wirklich so wenig Szenen gab, weil ich glaube, da war nur eine Szene in der ersten Halbzeit und der Rest hat sich komplett in der zweiten Halbzeit abgespielt. Da wäre mal gut Feedback, okay, war das nur die Highlights so komisch zusammengeschnitten? Ich hätte hier den Livestream schauen können von Jan Regensburg, habe ich vergessen. Aber ja, da war ja alles in der zweiten Halbzeit. Da
ich habe auch ein bisschen zweite Halbzeit. Also kannst du auch im Nachgang noch schauen. Zweite Halbzeit.
Ich habe zweite Halbzeit, aber ich weiß nicht, ob in der ersten Halbzeit nicht wirklich keine Szenen waren. Ah, okay. Also wirklich keine oder nur eine Chance war, weil da war wirklich fast nichts.
Wie gesagt, Highlights sind immer verzerrt ein bisschen, aber das Ergebnis, das, was ich gesehen habe, geht das Ergebnis auf jeden Fall klar. Weil Weilimdorf einfach Topspeed ist in der Bundesliga aktuell. Also die machen das und wäre überrascht, wenn die überhaupt jetzt noch, wenn sie mal eine Niederlage kassieren jetzt in der Rückrunde. Also das wäre schon überraschend. Unentschieden kann immer passieren, aber ich habe das Gefühl, die könnten auch, also mit diesem Kader, ich spitze jetzt mal zu und hau mal was raus, die verlieren kein Spiel mehr die ganze Saison. Die gehen auch durch die Playoffs ohne Niederlage. So, das sage ich jetzt, weil ich mir daraus erhoffe, dass sie doch nochmal schwächeln, weil die dann vielleicht nicht mit dem Druck klappen. Aber wenn wir die unter Druck setzen können, also bitte. Das wäre es ja auch noch. Nein, aber top Team und auch Philipp Less, top. Also das, was man gesehen hat, krass gut einfach insgesamt. Sind alle aktiv, alle wach. Ja, was will man mehr? Also Weilendorf lässt sich schön anschauen aktuell.
Ja, und bloß natürlich auch ein paar Schwächen jetzt bei Jahren, was man dann gesehen hat. Erstmal auch diese Fouls ist interessant. Dann Guimarisch beim 0-2 durch Sößer, flach auf 12 Metern.
Ja.
Bleibt dabei Knieabwehr, kein Ding. Ja, und Guimarisch hat da halt deine brasilianische Technik, bloß das Alter und dann kommst du halt nicht so schnell darunter.
Ja, in die Ecke, dann war es das.
Ja, da hätte man auch mal auf der Position mal gucken können.
Ja.
Macht seinen Job aber grundlegend mittelmäßig gut für die Bundesliga. Dann haben wir einen schönen Konter 0-3 durch Lubitsch, machen einen schönen Konter von Tor zu Tor. Das war das Tor. Wirklich von Balleroberung auf 3 Meter Höhe im eigenen Strafraum und dann richtig schön Konter gefahren über das ganze Feld. Das fand ich auch sehr dynamisch, sehr schnell gemacht. Dann so ein bisschen negativ aufgefallen ist mir hier Nathan Suarez.
Ja.
Suarez da irgendwie auch am Faulen und immer nur am Fluchen. Und ich kenne auch viele Brasilianer so aus Brasilien und da gibt es Charaktere, die sind.
Nicht pauschalisieren. In dem
nicht pauschalisieren, Moment, richtig.
Der Spieler scheint leicht zu provozieren sein und wirklich grenzwertig. Auch das, was man in den Highlights gesehen hat, noch. Habe ich auch mal angeschaut, ob das überhaupt gezeigt wurde, alles. Puh, der hat Glück, dass er nicht vom Platz geflogen ist. Ganz einfach.
Mhm.
Also, das ähnelte einer Tätlichkeit, was er da gemacht hat. Da einmal mit dem Ball irgendwie den anderen weggeschubst. Das ist, ich meine mich daran zu erinnern. Und,
er schubst da halt und ist da am Eskalieren. Und dann schießt man den der 6 Meter wird nicht verwandelt oder 10 Meter. Und dann noch so auf den Gegner da geschrien.
Hier denke ich zum Beispiel, müssen die Schiedsrichter für sowas, wenn das so eine aktive Aktion ist, na klar kann man da Fingerspitzengefühl und Toleranz und so, aber wenn das Ding bundesweit übertragen wird, dann finde ich, darf man da sanktionieren, um den Spieler in Zukunft mal wieder auf den Sport zu konzentrieren. Aber unabhängig davon scheint Weidendorf einfach, das muss man hier vorheben, auch so auf Ton zu sein in der zweiten Halbzeit.
Das 1-5 von Ack. Ja, wieder, ne? Für mich das Tor des Tages, habe ich hier hingeschrieben. Ja, richtig schöner Doppelpass auf Mittelhöhe. Dann zieht er diesen Antritt, den er da hat. Ja. Da ist auch Suarez, ich glaube, ist der Gegenspieler nämlich.
Ja,
der ihn da gar nicht blockt, richtig.
Ja, und kommt da müsste ja faulen, dann kriegt er gelb-rot, ja.
Ja, genau. Und dann macht er dann noch richtig schöne Ballrollfinte vor Guimarães, dann noch durch die Beine, so wie es aussieht.
Ja.
Alles perfekt. Er ist in der perfekten Ausführung. Toll.
Deswegen, Regensburg zu langsam für Weilendorf. Da war, ne, da ist hier, da am Anfang, wie können wir den Kreis jetzt hier schließen? Am Anfang sagte ich, stand in der Bielefelder Presse Ackergäule gegen Rennpferde. Dieses Spiel war zweite Halbzeit Ackergäule gegen Rennpferde. So.
Ja, ist halt aber so. Muss auf jeden Fall ein Tor hervorheben. 1:3 ja. Durch Bruno Santos. Flores auch einer der Neuen, weil da wird ein richtig schöner Abwurf von Guimara schön flach auf Marquinhos. Und ich mag ja Marquinhos für seine Pivot-Tätigkeiten und Skills, die er da hat. Ja, auch schön da verteidigt da in der Mitte und dann schön abgelegt. Eine kleine Finte dabei. Ja. War schon gemacht. Gegen einen sehr, sehr guten Bless an dem Tag. Ja, der hat auch sehr viel rausgeholt. Hat mir wieder gefallen, dass Philipp da zurück ist und in guter Form anscheinend.
Ja.
Ja. So als Abrunder.
Abrunder jetzt, genau. No, Lob immer am Ende, das ist wichtig. Und ich lobe uns auch, Daniel. Wie lange haben wir gemacht? Sind wir schon sehr weit voran? Ne?
1:38.
Krass. Längste Folge? Ich weiß es nicht, aber...
Nein, hatten schon noch längeres, aber...
Daniel, das war heute von uns beiden Full-Court-Pressing. Wir haben richtig Full-Court gepresst. Und lass uns die Folge mal Full-Court-Pressing nennen. Weil wer bis zum Ende hört, der weiß warum. Weil wir
haben, oh, das ist gut.
Wir haben Full-Court-Pressing gemacht. So, richtig. Daniel, es war mir eine Freude und ich wünsche allen da draußen schöne Zeit, gute Tage, gute Zeit, schönes Wochenende mit Futsal und bis zum nächsten Mal.
Jo, danke dir. Ciao an alle.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.